Gut, machen wir weiter, bitte. Und reden über die UFC Berlin Geschichte.
Die Geschichte.
Ja, also, wir hatten ja, ich glaube, am Donnerstag haben wir dann aufgenommen, dass wir, was wir so bei den Scrums alles erlebt haben. Da möchte ich jetzt nicht noch großartig was zu sagen. Es ging weiter, abends war dann die UFC Fight Night Party, Pre-Fight Party, wie auch immer. Jonas ist natürlich reingegangen, ohne sich anzumelden. Du warst noch auf der Liste. Hat somit auch Freigetränke abgelehnt, aber das ist kein Problem beim Jonas. Dann war der gute Christoph aka Freakman noch da und er hat einen Kumpel dabei gehabt, den Julian. Falls ihr von dieser Pre-Fight-Party dieses riesige Graffiti seht, das da gesprüht worden ist, das könnt ihr, wenn ihr das nochmal sehen wollt, beim Freakman in der Wohnung sehen. Er hat irgendwelche Leute bequatscht, beziehungsweise diese Graffiti-Künstler, dass sie ihm das dann irgendwie geben. Hat es dann jetzt bekommen und steht bei ihm zu Hause.
Ich muss mal so ganz kurz sagen, also die Party selber, es war halt so ein relativ überschaubarer Schuppen. Es standen halt die vier Gastkämpfer und Kämpferinnen darum, es standen zwei Octagon-Girls rum, Dan Hardy war da, David Allen war da, Andy Friedlander, zu dem wir gleich noch kommen, war da.
Ja, Dan Hardy habe ich gar nicht gesehen.
Es gab halt ein bisschen Musik, es gab halt diese
Graffiti, war da.
Es gab diese Graffiti-Leute, genau, die auch während der ganzen UFC Berlin Promotion immer diese 3D-Graffiti zum Beispiel auch gemalt haben. Das war so, dass das, was so irgendwie von der UFC-Vermarktung in Berlin, das war, was am meisten durchgezogen wurde. Von Anfang an gab es immer diese Graffitis von diesen englischen Künstlerinnen, wo sich ja auch irgendwie auf Twitter mal darüber aufgeregt hat, dass man doch bitte, wenn man schon in Berlin ist, auch mal Deutsche beauftragen sollte und keine Engländer, was ich auch mal wieder sehr
toll fand. Aber es ist EU-Recht, du musst es europaweit ausschreiben.
In Berlin, genau. In Berlin gibt es gar keine Graffitis.
Genau, so sieht es nämlich aus.
Und Schwaben.
Die haben dann halt erstens so ein riesengroßes Graffiti quasi an die Wand gemalt, also halt auf so eine Tapete quasi mit so einem Oktagon, in dem irgendwie Leute sich gerade auf den Weg gemacht haben. Und sie haben halt auch so Mini
Graffitis
nach Schablonen von den Gastkämpfern und so, da konnte sich jeder eins abholen. Und es wurde halt ursprünglich, glaube ich, angekündigt, dass sie dass es die Möglichkeit gibt, ein einzigartiges Graffiti zu gewinnen, also quasi so eine Art Verlosung. Das war dann irgendwie doch nicht, weil es hat halt jeder eins gekriegt, der sich dahingestellt hat, aber nur so ein kleines. Und Friedman hat sich halt gedacht, das ist mir nicht genug, ich will was gewinnen und hat das dann auch gemacht. Und es gab halt diesen tollen Moment, wo wir da stehen und auf einmal gucke ich kurz weg und auf einmal ist Friedman weg und redet eine halbe Stunde oder eine Stunde mit diesen Graffiti-Leuten und Jojo ist auch weg und redet eine halbe Stunde mit Andy Friedlander. Und ich stehe da und denke mir, was passiert
da? Und redest mit Ottern, Gott.
Ich habe da gestanden und habe mit Elias von Round Pond kurz geredet, der vorbeigekommen ist und mir 10 Bier hingestellt.
Ja, und ich komme wieder und es steht 10 Bier auf dem Tisch.
Den ich auch sehr viel anfangen konnte.
Das war, ja, das war hervorragend.
Also den ich nicht wieder mitgenommen, die 10 Bier?
Nee. Ich stand auch einfach 10 Bier auf dem Tisch. Davon haben wir noch anderthalb geleert.
Wer hat denn die getrunken?
Der Julian und ich, glaube ich. Das halbe habe ich getrunken. Ja, ich habe damit Andy Friedlander geredet, weil du hast ja vorher gesagt, ich soll ihn doch mal auf Cafel Pendred ansprechen.
Ja, weil einer in Cyborg gefragt hat, wer ist eigentlich der Ringsprecher bei der Show. Und ich habe dann bei Tapology nachgeguckt, dass es Andy Friedlander ist.
Bei Tapology hast du das nachgeguckt.
Das ist ja, die listen das halt immer auf. Ich weiß ja nicht, wo sonst das steht. Du kannst halt nicht irgendwie auf Wikipedia gehen oder auf UFC.com und du kriegst so eine Liste, wer da der Ansager ist. Das Topology listet das immer auf. Und da habe ich halt nachgeguckt und gesagt, okay, ich muss aber auch wirklich nachgucken, dass die keinen Fehler gemacht haben. Da ging ich halt auf seinen Twitter mal und dann wollte gucken, ob er irgendwas aus Berlin gepostet hat. Ne? Hat er auch getan. Und das Einzige, was ich gefunden habe, waren neben UFC Berlin Tweets über Cathal Pendred. Ohne Ende. Und ich habe irgendwie immer ganz gedacht, okay, meint er das ironisch, so wie Jonas seine Liebe zu Yoel Romero, oder meint er das ernst, wie meine Liebe zu Wonderboy Thompson? Und deswegen habe ich gesagt, habe ich mal so was Spaß gesagt, okay, Yoel, du kannst ihn ja mal auf Cafe Pendel ansprechen,
das ist ja scheiße. So, ich gehe dahin. Das Einzige, was ich von Cal Pendred weiß, ist, dass er in Boston geboren wurde und mit 4 Jahren mit seinen irischen Auswandereltern zurück nach Irland gegangen ist und einen 4-0 UFC-Rekord hat. Und bei seinem letzten Kampf habe ich sogar den Anfang gesehen und bin dann eingeschlafen, was kein Scherz ist. So,
du bist nicht der Einzige.
Ich gehe da also hin und ich sag so, ja, hi Andy, bla bla bla, ich bin der und der. I'm ask, und ich sag auch noch, I'm asking for a friend. So, und dann so, ja, da, du redest ja bei Twitter wohl über Carol Pendred. Meinst du das ernst oder ist das nur hier Show, bla? So, dann hat er erstmal so gesäuft, mir tief in die Augen geschaut und sein Bier genippt und dann so gesagt, ja, was denkst du denn? Und ich so, ja, keine Ahnung. Sag du es mir, ich frag dich. Und dann sagt er so, ja, also ich weiß nicht, ob du seinen letzten Kampf gesehen hast. Ich sehe ja halb. Ja, also er war ja klar überlegen. Und er, ich meine, jeder weiß doch, dass er, also er muss ja mal was machen. Also er muss den nach außen knocken oder hier und da oder keine Ahnung was. Also das kann nicht sein. Ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihn ins Gebet genommen. Ich habe gesagt, hier und da und Cathal Pendred, ich meine, guck dir die Champions an. Fängt er an mit Champions, ne? Ja, jeder von denen kann irgendwas gut und hier und da und daher du mit seinem BJJ-Hintergrund und ja, Cathal Pendred, der kann nichts. So, ja, okay, und jetzt? Ja, der ist bei allem, in allem ist der Average. So, ja, okay, und jetzt? Ja, der hat ja jetzt diesen kurzfristigen Kampf angenommen. Gegen wen kämpft er jetzt? Gegen Ellenberger? Nee.
Er wollte gegen Rick Story kämpfen.
Ach, gegen Rick Story, okay.
Was egal. Ich ja als Breaking News verkauft habe, bei unserem Hörertreffen, was auch nicht stimmt, glaube ich, aber ist egal.
Ja, ist egal.
Und die Show, und es stimmt nicht.
Jedenfalls, so. Dann habe ich so gesagt, ja, bla, und hier und da. Dann habe ich noch Diskussionen angefangen, und dann, wegen Champs, da haben wir noch kurz über Verdum geredet und was Cordero für ein guter Trainer ist. Dann haben wir noch kurz darüber geredet, dass SBG ja vielleicht nicht das richtige Camp für Cal Pendred ist, sondern nur bei Conor McGregor passt. Dann habe ich gesagt, aber McGregor ist ja in Las Vegas. Und lässt sich ja alle seine komischen Sparringspartner da hinführen und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, aber ist vielleicht genauso wie mit Luke Barnett, der dann auch irgendwie hinter mir stand auf einmal. der zu Alliance geht und wenn sie dann versuchen, aus ihm einen Dominic Cruz zu machen, dann geht das vielleicht auch schief und hier und da. Ja, hast du recht und hier und da. Und dann, ja, also ich, keine Ahnung mehr. Ich kriege nicht mehr alles auf die Kette. Auf jeden Fall habe ich Ewigkeiten mit Andy Friedlander geredet. Dann hat er sich noch meinen Namen, meinte so, wie heißt du? Ich so, ja, Jojo. Ja, okay, geil. Ja, wenn morgen keiner Fragen stellt beim Q&A, komme ich auf dich zurück. Ja, geil. Und dann ist er einfach gegangen, weil irgendjemand ihm auf die Schulter getippt hat und sagt, jetzt soll mal kommen.
Ja, so macht man das halt.
Ja,
und das. Siehst du, nur durch mich hast du auf einmal eine Connection mit Andy Friedlander.
Ja, und wenn dann siehst du mich bald als Octagon-Sprecher.
Das wäre sehr traurig.
Bei Nick Hain haben wir noch kurz geredet. Weil er noch gefragt hat, wer denn auf der Maincard dann so alles gewinnt, was ich denke. Und ich sag, ja, alle Deutschen, Siva, Tete. Und dass Joanna den Titel gewinnt oder ihn behält. Und er hat mir dann recht gegeben. Und meinte, dass er Nick Hain sehr gerne mag. Und ich hab gesagt, ja, ich auch, ein netter Typ und so. Und also ein bisschen über Nick Hain gequatscht. Und dann habe ich ihm halt auch erzählt, dass er halt im Judo größtenteils in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo angetreten ist. Und sogar noch schwerer zum Teil. Und dass er halt Reichweitennachteile hatte gegen James Wick.
Aber noch kurz mal Bishop verprügelt hat.
Bitte?
Dass er mal fast ohne Bishop verprügelt hat.
Fast, ja. Ja, und dann habe ich ihm halt auch erzählt, was Nick Hain halt gesagt hat bei dem Interview. Was ich so mit einem Ohr mitgehört habe, da hat er halt auch so darüber geredet, dass er seinen ersten Amateur-MMA-Kampf damals hatte, ich glaube, oder Pro. Seinen ersten MMA-Kampf hat er auf jeden Fall gesagt. Und dass er dann halt eigentlich bei einer Judo-Veranstaltung sein soll, Judo Nationals oder sowas. Und hatte aber seinen MMA-Kampf und hat dem Judo-Nationaltrainer damals gesagt, dass er auf einer Hochzeit in Italien ist, weil die Hochzeit musste weit weg sein, damit er später kommen kann. Und hatte dann seinen ersten MMA-Kampf, hat gehofft, dass er sich keinen Cut zuzieht oder irgendwas. Und ja, hat dann den ersten MMA-Kampf gewonnen und ist dann danach noch zur Judo-Ausscheidung gefahren. Was eine sehr hervorragende Geschichte war.
Echt? Ja.
Und ja, das war so mein Andy Friedlander-Erlebnis, um darauf nochmal zurückzukommen.
Also gibt's bald das große Andy Friedlander-Interview hier bei Schlagkraft?
Können wir machen, ist kein Problem. Wenn das gewünscht ist, können wir da gerne drauf zurückkommen.
Ich glaube, er wird es ja bestimmt sogar tun.
Ich glaube es auch. Macht einen sehr netten Eindruck und ich mag auch sein Announcing, das habe ich ihm dann auch gesagt und ja.
Er hat auch die Videos gesprochen für die Card, also die er eingeblendet wurden, also die Post-Pre-Fight-Videos da einmal.
Ja gut, wir hatten einen anderen.
Die Post-Fight-Videos, die Pre-Fight-Videos, alle mit Oliver Kopp natürlich.
Ja gut, das ist jetzt noch
ein die waren deutsch in der Halle.
Ja.
Ja. In die Fight Pass waren sie alle von Friedlander gesprochen.
Ja, die deutschen Pre-Fight-Videos hättest du nur bei Maxdome gucken können.
Naja.
Tete. Gut, dann kommen wir mal zur Card an sich. Im Main Event Joanna Jędrzejczyk gegen Jessica Penne. Und ja, der Kampf lief, wie es zu erwarten war, oder wie wir es auch previewt haben. Denke ich mal. Wobei Ivana hat ja gesagt, er hat mehr Headkicks gezeigt und mehr Legkicks als sonst.
Ich weiß gar nicht, ob ich das im Preview vielleicht sogar gesagt habe. Ich weiß, dass mein bester Freund Patrick Ryman gesagt hat, dass sie mehr Kicks zeigen wird jetzt. Und ich meine, sie war ja bisher, sie kommt aus dem Muay Thai, war Muay Thai-Weltmeisterin. Im Kämpfen hättest du durchaus auch denken können, dass sie irgendwie Box-Weltmeisterin war, weil sie hat ein paar Elbows gezeigt, klar, Kniestöße auch eher nur am Boden, aber prinzipiell war es ja sehr, sehr stark mit dem Boxen, was natürlich gegen Carla Esparza auch sehr viel Sinn macht, die gut darin ist, Kicks abzufangen und sie zu Boden zu nehmen. Und nachdem so die ersten ein, zwei Minuten gegen Penne überstanden war, wo Penne sich, fand ich, auch gar nicht schlecht verkauft hat, sie hat es ein paar Mal geschafft, sich unter Schlägen durchzuducken und dann gut in den Clinch zu kommen, aber sie hatte halt keine Chance, sie zu Boden zu nehmen. Und danach hast du halt gemerkt. Sie hat
einmal kurz geschafft, den.
Stimmt, sie hat ihn, glaube ich, mal so eine halbe Sekunde.
Nehmen, aber es war halt kein richtiger Takedown, weil sofort Jędrzejczyk wieder stand.
Und einmal wurde sie, glaube ich, so ein bisschen vom Käfig gestoppt. Also sie hat gar nicht schlecht angefangen, aber nach relativ kurzer Zeit war es dann halt klar, dass es nicht funktioniert. Und dann war sie halt auch deutlich offener im Stand, hat aus dem Clinch viel gezeigt auch, hat wunderbare Headkicks gezeigt und es war so ziemlich das, was ich mir erwartet habe. Ich habe mir schon gedacht, dass Jessica Penne sehr viel einstecken wird und dass es irgendwann einen Finish gibt und dass es bis dahin durchaus hart wird, das Ganze sich anzugucken. Ich fand es dann auch gut, dass es gestoppt wurde. Es war ja der zweite Standing TKO von ihr hintereinander, was ich auch durchaus einen schönen Trend finde, weil so wie Penne da eingesteckt hat, hätte man den Kampf auch schon in der Ringpause stoppen können, aber
das passiert halt nicht.
Ja, hat man. Genau, aber dass es zumindest dann noch gestoppt wurde. Und ja, Wutke, willst du vielleicht mal anfangen, weil aus der Halle hat man ja immer noch wieder so einen ganz anderen Eindruck. Wie war denn der Kommentar, wie war denn der Eindruck am Fernseher, wie auch immer?
John Gooden hat ja auch wieder, heißt er John mit Vornamen? Auf jeden Fall, ja. Gooden hat auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Variante von der Jędrzejczyks Namen. Ich kann die schon nicht mal nachmachen. Dan Hardy hat einigermaßen.
Ein polnischer Kollege hat sogar gesagt, dass die einen Beweis angetreten hätten, dass man den Namen auch als Ausländer richtig aussprechen könnte.
Man könnte es, aber.
Nein, kann. Sie haben es ja gemacht.
Das ist unglaublich.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall. Der ganze Kampf war auf jeden Fall sehr beeindruckend gewesen. Wie gesagt, Penne hat eigentlich gar nicht schlecht angefangen. Und das hat, glaube ich, auch irgendjemand mal perfekt gesagt auf Twitter, irgendein Amerikaner. Eigentlich hat Jessica Penne perfektes Timing bei den Takedown-Versuchen gehabt. Sie hatte einige Clinches perfekt getimed und sie konnte Johanna trotzdem nicht zu Boden nehmen. Immer wieder hat Penne in der Anfangsphase die Schläge gut ausgewichen, hat dann sofort den Clinch versucht und hat da aggressiv den Kampf auch gegen den Käfig bekommen, aber konnte daraus nicht machen. Immer wieder, wenn sie Johanna ein bisschen Platz im Clinch gab, wenn sie eine Hand frei bekam, einen Arm frei bekam, dann wurde sie brutalst dafür bestraft. Und diese Defensive, die Jędrzejczyk zeigt, ist unglaublich beeindruckend. Und es gibt ja wirklich Leute, die jetzt hier stehen und sagen, und sich fragen, ist Jędrzejczyk die beste Strikerin oder beste Striker überhaupt im Mixed Martial Arts? Und das ist unfair, das ist ein bisschen hart formuliert, aber sie ist auf jeden Fall die beste Strikerin, die ich im Mixed Martial Arts bisher gesehen habe, die das halt auch perfekt kombinieren kann. Es gibt vielleicht auch bessere Striker im Mixed Martial Arts in jeder Form, aber das mit das auf Mixed Martial Arts so anzuwenden, das macht sie schon richtig gut. Ihre Kombinationen sind traumhaft, sie ist unglaublich schnell, sie ist kraftvoll und wie gesagt, sie ist so schwierig zu Boden zu nehmen. Und wenn sie, wie gesagt, kurz mal so ein bisschen die Balance verliert, sofort stand sie wieder auf. Und das
macht ja gut, es gab aber auch Ende der ersten Runde einen Judo-Takedown, so ein Judo-Throw, wo sie in der Side-Control lag und dann war die Runde zu Ende.
Ja, und man kann natürlich auch sagen, dann irgendwann löst sich natürlich auch so ein bisschen die Spannung. So kurz vor der Rundenende, wenn du das Schlagen hörst, dann vielleicht lässt man sowas durchgehen. Aber wenn es halt nicht im normalen Verlauf der Runde passiert, dann passiert das halt nicht. Und es ist halt ein bisschen schwierig. Es ist perfekt, was Jędrzejczyk abliefert. Und das ist einfach beeindruckend. Dieses defensive Ringen, was sie sozusagen ist, oder defensive Grappling, was sie antwortet. Ich frage mich teilweise nicht, ob sie sogar, dass sie jetzt, ich meine das nicht so, wie es jetzt so klingt, sondern dass sie vielleicht sogar fast noch so eine GSP-artige Karriere hinlegen könnte, in denen sie auf einmal ihre super Instinkte, die sie für das Grappling hat, auch noch in die Offensive umwandeln könnte. Aber ihre Defensive ist beeindruckend. Das hat sie gegen Esparza gezeigt, das hat sie gegen Penne gezeigt. Und sobald Penne es nicht schaffte, den Kampf zu Boden zu nehmen und dass jeder Clinch-Versuch mit Elbows und mit kurzen Schlägen quittiert wurde, mit Clinch-Knees, wurde es halt irgendwann ganz klar, dass sie immer langsamer werden wird. Sie wird immer mehr einstecken müssen. Und sie hat das Herz eines Champions bewiesen. Und ja, Herz eines Champions, Jojo,
exakt. Ja, ich hab's gehört.
Ich freue mich, dass ich mich freue.
Ja.
Sie hat so viel eingesteckt, aber sie hat immer weiter gekämpft. Sie hat auch eigentlich sogar effektiv verteidigt. Sie hat gar nicht, also ihre Verteidigung war immer noch relativ gut. Das Problem war, dass es nicht mehr wirklich intelligent war und sie haben nicht wirklich gegen hier. Deswegen war es eigentlich relativ klar, dass man auch in der zweiten Runde hätte abbrechen können. Ich fand es aber auch verständlich, dass man einen Titelkampf durchaus mehr Zeit gibt. Es ist natürlich immer, es ist immer eine Abwägungssache. Und man, es ist sowieso schwierig, den Kampf immer stehen zu stoppen. Und ich fand das in der dritten Runde, gerade als Wona eingeschritten wurde, genau den wirklichen Moment, wo man sagte, okay, jetzt muss man einschreiten. Und dort wurde dann auch eingeschritten von Mark Goddard. Und das war, wie ich finde, auch dann durchaus richtig. Und wie gesagt, Johanna Jedrich hat danach, ist auf den Käfig springen, hat ihre Pro-Wrestling-Promo gehalten, who's next. Und ich frage mich auch wirklich, ja, who is next? Das ist schon eine relativ spannende Frage. Danach hielt sie diese wunderbare Promo auf mit ihrem wunderschönen Akzent. Und wo sie nochmal die ganzen Gegnerinnen niedergemacht hat, die gesagt haben, ja, sagten ihr, Penne wäre besonders gut, sie hat sie Jägert geschlagen, sie hat gesagt, Esparza ist die Beste überhaupt, sie hat keine Chance gehabt, niemand wird ihr den Titel wegnehmen, es ist absolut klasse, was sie abzieht, sie ist unfassbar charismatisch und sie hat einen sehr, sehr spektakulären Kampfstil, sie ist wirklich das Perfekte, was man für die UFC hoffen kann. Die UFC hat auch sehr schlau reagiert, weil sie hatten ja nichts für Aguilar, aber sie konnten sofort haben sie nach dem Kampf ein Hype-Video von Claudia Gallier eingespielt. Wo sie sofort gesagt hat, hier, das ist die einzige Frau, die sie gefertigt werden kann.
Es haben übrigens ziemlich viele Leute, unter anderem ich auch, und die Media-Leute, den Kampf für Gallier gescored damals.
Jeder, und Jonas hat aber auch.
Das ist richtig, ja.
Deswegen, es war ja auch ein furchtbar enger Kampf. Und ich fand es, wie gesagt, das ist super von der UFC, dass sie sofort darauf reagiert und sagt, als sie zeigten, wie Johanna aus dem Käfig ging und so und mit ihren Fans posierte, haben sie halt dieses Hype-Video von Gallier gezeigt und haben auch über den Kampf gesprochen, über den ersten Kampf, dass er sehr eng war und auch darüber, dass Gallier vielleicht mit dem nächsten Sieg vielleicht auch sofort einen Rematch fordern könnte. Also ich fand das sehr gut gemacht. Man hat einen direkten Gegner ins Spiel gebracht. Johanna hat sofort gesagt, auch dass sie jetzt einmal eine längere Pause einlegen möchte, das macht auch durchaus Sinn. Ich fände es sehr schön, falls UFC nochmal zurückkommt nach Europa in diesem Jahr, dass vielleicht dann nochmal die Verteidigung kommt für Jerichek. Aber sie hat eigentlich großes Star-Potenzial. Sie ist sehr sympathisch. Sie hat einen verrückten Charakter, hat man ja bei den Waynes gesehen. Und sie hat sie auch im Kampf immer wieder gezeigt und dann die Postfight-Promo. Sie ist perfekt als Champion und ich finde sie toll und sie ist eine tolle Kämpferin. Absolutes perfektes Programm. Super Main Event.
Ja, ich wollte kurz auf diesen GSP-Kommentar nochmal eingehen. Was man bei dir, finde ich, vielleicht auch schon sieht, das kann man vielleicht auch mit einem Mighty Mouse vergleichen, ist, wie unfassbar gut sie alles miteinander schon kombiniert. Also du hast es ja schon gesagt, ihre Takedown-Defense ist super. Da scheint sie mir auch technisch irgendwie alles richtig zu machen. Und sie belässt es halt, wie wir auch oft schon erwähnt haben, nicht dabei. Sie gibt dir halt immer noch einen Schlag mit, sie gibt dir einen Elbow mit. Im Clinch macht sie das auch super, weil Penne wollte sie natürlich in Clinch nehmen, hat dann aber immer ein Elbow eingesteckt, als Jedrichek wieder aus dem Clinch rausgegangen ist. Also die Kombination, wie sie das alles miteinander verbindet, ist wunderbar. Die Schläge zum Körper hat man hier auch wieder sehr schön gesehen, kam mir wieder sehr häufig vor, zumindest live. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, die Ruhe, die sie auch bewahrt hat, weil ich glaube, viele Leute hätten in der zweiten Runde auf Teufel komm raus das Finish gesucht. Ich meine, es war für mich schon eine 10-8-Runde. Es gab, glaube ich, auch auf Twitter eine 10-7 sogar. Und sie hat sich halt nicht komplett verausgabt und sich müde geschlagen.
Also ich glaube, es haben zwei Punktrichter 10-9 gegeben. Ne?
Ja, das ist, natürlich haben sie das
muss gemacht. Muss sterben, um eine 10-8 zu bekommen.
Genau, und in Runde 3 hat sie ja irgendwie da so ein bisschen den Fuß vom Gas gelassen. Sie hat trotzdem den Kampf vollkommen klar gewonnen. Bis dahin,
sie aber wirkt doch etwas erschöpft, muss man ehrlich sagen, im Fernsehen. Und gerade okay. Wenn du das nochmal ansprichst. Also sie hatte so auch mit dem Mund etwas weiter offen.
Okay, den Eindruck habe ich jetzt live nicht mitbekommen, da sehe ich natürlich den offenen Mund nicht. Ich hatte einfach auch den Eindruck, dass sie das auch sehr intelligent gemacht hat, dass sie eben einfach gesagt hat, hey, ich versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus, das Finish zu erzwingen, sondern das Finish wird schon kommen. Ich habe so viel Erfahrung, so viel Fähigkeiten, dass ich mir diese Zeit auch nehmen kann und ohne jetzt große Risiken oder sowas einzugehen. Von daher fand ich das sehr, sehr souverän auch.
Ich stimme dir auch da vollkommen zu.
Den Kampf beendet. Und ich muss sagen, also Jedrzejczyk am Fernseher zu gucken, ist schon sehr beeindruckend. Live fand ich das nochmal eine ganze Stufe anders. Das war wirklich relativ furchterregend, was sie da gezeigt hat. Gerade auch als Penner halt auch geblutet hat wie sonst was. Das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, die Headkicks gehen auch in durch Mark und Bein dann.
Ja, also diese Geräusche von diesen Schlägen und Elbows und alles, das war schon richtig, richtig heftig und extrem beeindruckend. Ich
habe Shamrock in Kimbo's live gesehen.
Extrem beeindruckende Leistung von Jedrzejczyk. Penne hat auf jeden Fall auch, kam, wie ich fand, mit einem guten Gameplan in den Kampf, hat halt stilistisch eigentlich keine Chance, hat hier sehr viel Herz bewiesen, muss sich auch absolut nicht dafür schämen. Und ein, wie ich fand, sehr, sehr schöner Main-Event zu einer sowieso sehr schönen Show. Aber darüber reden wir jetzt im Folgenden noch.
Genau, ich werde mich zurückhalten, kann mich euch nur anschließen und freue mich über diesen Main-Event. Vom Co-Main-Event habe ich jetzt leider nicht so viel gesehen, weil ich immer mal wieder hinter den Kulissen war und versucht habe, in irgendeiner Form an die Kain ranzukommen. Allerdings gab es dann keine Scrums mehr mit den Maincard-Kämpfern. Der war dann auch nicht bei der PK, deswegen war es ein bisschen blöd, aber egal. Tatsuya Kawajiri. Nein,
nicht bei der PK, das hat mich die ganze Zeit gefragt.
Krankenhaus? Keine Ahnung.
Achso, okay. Kam denn nicht den Grund irgendwie gesagt oder so?
Nee, hat keiner nee.
Was zu sagen. Oh, überrascht mich.
Nee, jedenfalls Tatsuya Kawajiri gegen Dennis Siver. Was ich gesehen habe, ist, dass Siver die erste Runde noch gewonnen hat mit BJ Penn-esker Takedown Defense. Kawajiri wollte unbedingt den Single Leg haben, hat das nicht geschafft. In der zweiten Runde ging es dann ein bisschen so weiter. Da wurde Siver dann langsamer. Jemand auf Twitter hat gefragt, ob die 115 Feet Elevation in Berlin vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte. Wir glauben das nicht. Und dann hat Tatsuya Kawajiri eigentlich die letzten beiden Runden klar gewonnen. Durch Takedowns und Grappling saß zum Teil auch in der Mount, glaube ich. Das ist das, was ich gesehen habe. Und das führt mich auch dazu, mit allen drei Punktrichtern einer Meinung zu sein. Es gibt Leute, die sahen Dennis Siver vorn. Das finde ich relativ schrecklich. Aber gut, ich habe den Kampf hier klar bei Kawajiri gehabt.
Ich mache vielleicht am besten mal schnell weiter, weil ich ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel sagen kann. Ich habe zu der Zeit, glaube ich, auch mit dem Internet wieder ein bisschen gekämpft und versucht, den Live-Ticker so ein bisschen am Laufen zu halten. Das ist teilweise gar nicht so einfach, das alles live hinzukriegen. Ich hatte den Kampf auch 29-28 für Kawajiri. Ich fand ihn okay. Also ich hatte halt durchaus hohe Erwartungen. Den konnte er nicht ganz gerecht werden. Es war trotzdem auf jeden Fall ein solider Kampf. Und du hast halt auch gemerkt, das sind zwei Veteranen. Die haben schon alles gesehen. Die haben unfassbar viel Erfahrung. Und allein dadurch hatte ich auch durchaus mein Interesse im Kampf. War auf jeden Fall immer da. Wenn das jetzt zwei Leute gewesen wären, die ich nicht kenne, hätte mich der Kampf sicherlich um einiges weniger interessiert, weil rein von der Action her war es jetzt kein toller Kampf, aber er war halt okay.
Aber gut, das stimmt aber nahezu jeden Kampf.
Bitte?
Das stimmt aber bei nahezu jeden Kampf.
Ja, natürlich, aber hier war es dann doch nochmal durchaus, wie ich fand, erwähnenswert, weil es da schon sehr von den Namen auch durchaus gelebt hat. Was ich halt in dem Kampf irgendwie absurd fand, war, wie häufig beide Kämpfer irgendwas versucht haben. Es hat nicht geklappt, also haben sie es einfach immer weiter versucht. Also gerade Kawajiri in Runde 1 mit dem Single Leg, das fand ich schon wirklich sehr, sehr lustig, weil man weiß halt eigentlich, dass Dennis Siver diese unfassbare BJ Penn Balance hat und dann einfach auf einem Bein durchs Oktagon hüpft, ohne Probleme. Aber Kawajiri hat es einfach immer weiter probiert. Er hat auch immer weiter sehr wilde Spinning Strikes gezeigt. Das macht er durchaus auch in anderen Kämpfen sehr gerne. Also eigentlich, man kennt das ja durchaus von Kawajiri, dass er teilweise sehr, sehr wild ist und unbedingt sofort den Takedown will und dann sehr ungestüm agiert teilweise, aber ich fand das hier schon sehr merkwürdig. Ich fand auch irgendwie merkwürdig, dass Dennis Siver immer wieder Guillotines versucht hat, die auch nie geklappt haben. Beim ersten Mal ist die Halle komplett explodiert, obwohl, glaube ich, nichts überhaupt nur andersweise drin war.
Er war sogar auf der falschen Seite.
Ich sag mal so, wenn
Dennis Siver...
Genau, wenn Dennis Siver gegen Dudoba gekämpft hätte, dann wäre der Kampf hier sicher zu Ende gewesen, aber so hatte Kawajiri natürlich kein großes Problem. Letztendlich konnte er ihn halt irgendwann zu Boden nehmen, hat on top jetzt auch nicht wahnsinnig viel gemacht. Wie gesagt, er war mal kurz in der Mount, glaube ich, hat jetzt auch kein tolles Ground Pound, keine Submission-Versuche oder sowas. Es war halt unterm Strich ein solider Kampf. Wie man den für Dennis Siver werten kann, erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht. Wutke, hast du da irgendwie einen anderen Blick auf die Aktionen gehabt?
Nee, aber es gab, glaube ich, zwei Media-Scores. Ich glaube, sogar MMA Junkie hat den Kampf auch für Dennis Siver gescored.
Okay, ich guck gerade mal nach.
Ja, gut, MMA Junkie. Wenn du die Leute von MMA Junkie da gesehen hättest, dann, naja.
War John Morgan da?
Nein.
Nein, MMA Junkie und
Matt Sevilla. Erickson,
bitte. Und Sevilla MMA.
Die größten Seiten, die es gibt. Nein, ich bin auch vollkommen bei euch. Ich wüsste nicht, wie ich den Kampf für Dennis Siver scoren könnte. Dritte Runde war anfangs so ein bisschen für Siver, aber dann hat der Kawajiri den Kampf zu Boden genommen und dann war es halt Kawajiri. Aber die erste Runde war, fand ich jetzt sehr schön. Das war jetzt wirklich wie so ein Abgesang der Karriere von Dennis Siver. Das klingt übertrieben formuliert. Meine ich vielleicht gar nicht mal so böse, aber man merkt halt, dass er durchaus langsam relativ alt ist. Und wenn, klar, 36 ist jetzt nicht wirklich uralt, aber es ist Featherweight und die Kämpfer sind da athletischer, schneller. Und vielleicht auch jetzt langsam schon besser. Und er ist halt langsam jemand, der immer langsamer wird. Und die Kondition lässt nach. Das merkt man auch immer eindeutiger. Bei den Körperbau sowieso noch mehr. Und die erste Runde war trotzdem so schön. Er hat Takedowns abgewehrt, wie im besten George Sidopoulos-Kampf. Es war schön mit anzusehen. Er hat also einen Spinning Backkick gezeigt. Und obwohl sie nicht voll getroffen hat, sind die Kombinatoren drauf abgegangen. Und er ist in einem Replay und gesagt, okay, der hat nicht voll getroffen, das war
trotzdem. Der hat überhaupt geil. Nicht getroffen, der war genau vor uns, das war der absolute.
Er hat den Arm getroffen.
Ich glaube, wir haben uns, glaube ich, totgelacht darüber, wie über so vieles in dem Kampf, aber gut, weiter bitte.
Und es war eigentlich wirklich eine wunderbare erste Runde und du hast wirklich gesehen, okay, Dennis Lever, das freut mich einfach nur. Er sah gut aus und dachte, okay, das kann, wenn er so weitermacht, dann wird er den Kampf auch gewinnen. Aber nein, es gab dann wilde Aktionen in der zweiten Runde und Cavalieri übernahm die Kontrolle. Und die zweite Runde war, glaube ich, auch die eindrückliche Runde des Kampfes, als Cavalieri den Kampf zu Boden nahm und das da auf jeden Fall in die Mount schaffte und auch dort ein bisschen kontrollierte. Da hatte sie war eigentlich nie eine große Antwort gefunden. Dritte Runde kam er noch ein bisschen zurück und die hat Cavalieri trotzdem gewonnen. Es ist am Ende einfach schade für Siva, aber ich glaube, das war's für ihn als Topkämpfer im Featherweight. Er ist bei mir bei meinem Ranking noch auf 15, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr so lange. Er hat eine riesen Karriere, und ich sage auch weiterhin, dass er bestimmt noch gegen viele Leute ein absolut unangenehmer Gegner ist. Und das bleibt er auch. Ich will ihn nicht abschreiben, das wäre viel zu hart. Ich meine, weil er hat immer noch großartiges Potenzial. Und jetzt hat es ja immer wieder bewiesen, dass er jemand ist, der unangenehm ist. Und deswegen werden wir sehen, was die Zukunft für ihn bringt. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich wirklich nicht mehr Deutschlands Top-Mixed-Martial-Arts-Kämpfer. Den Titel, den kannst du dir nur aussuchen, ob du den nach M1 oder nach Bellator gibst. Das ist dann jemand selbst überlassen. Kawajiri zeigte, dass er durchaus wieder da ist, aber auch, dass er, glaube ich, nicht mehr die große Upside hat. Ich glaube, er ist noch jemand, den man bei japanischen Shows sehr gut promoten kann. Vielleicht kann er auch nochmal gegen irgendwelche jungen Leute, die testen, ein guter Gatekeeper ist er auf jeden Fall. Man sollte ihm vielleicht die Chance geben, nochmal nach oben anzugreifen, aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Und deswegen, er hat hier nochmal, er wollte hier nochmal die letzte Relevanz gewonnen. Das war ja wirklich ein Kampf zwischen zwei Leuten, die um ihre Relevanz in der Division kämpften und den hat Kawajiri gewonnen. Deswegen hat Kawajiri auf jeden Fall noch seine Chance verdient.
Sehr gut. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß, ich fasse mich in dieser Ausgabe ein bisschen kurz zu den Kämpfen, aber naja.
Dafür machst du beim Preview einiges mehr.
Ja, natürlich.
Du musst ja dann ganz groß drüber reden, wenn dann Thiago Santos gegen Steve Bosse
ja.
Der Serientäterkampf wird.
Um Gottes Willen, ja. Peter Sobotta gegen Steve Kennedy und wir sind ja mit Steve Kennedy im Aufzug gefahren, als er zu seiner Freundin dann gesagt hat, in einem Moment, den ich sehr interessant fand, weil du denkst ja immer, dass MMA-Kämpfer so Leute sind, die sich dann halt wirklich also für die Kamera dann halt sagen, ja, okay, ich habe Angst in seinen Augen gesehen und Angst hier und Angst da. Und das hat er halt in einem Moment gesagt, wo halt kein Reporter außer uns beiden natürlich dabei war.
Das hat er bestimmt gemerkt. Also ja. Wir wissen ja, dass Steve Kennedy ein sehr großer Pro-Wrestling-Fan ist. Ich glaube, er hat uns da geworkt.
Das ist immer ganz klar. Natürlich. Das glaube ich allerdings nicht. Und es war sehr interessant. Ja, und Peter Sobotta hat von vornherein Druck gemacht, im Stand sehr aggressiv gewesen, Kennedy immer zurückweichen lassen, hat dann einen Takedown geholt, ich glaube der erste Takedown, da hat er noch nicht richtig gehabt, konnte Kennedy glaube ich wieder aufstehen, wenn ich mich richtig erinnere, und beim zweiten hat er ihn dann gehabt, ist sehr schnell in Back Control gegangen und
Renaked Choke. Bitte? Es war sogar so, dass Kennedy einen Takedown versucht hat selber und dann hat Peter Sobotta aus dem Sprawl sich den Rücken geholt, wenn ich
das richtig erinnere. Das kann auch sein, ja. Und auf jeden Fall, wenn er mal den Rücken hat, dann lässt Peter Sobotta natürlich nicht los, der Renaked Choke ist einer der besten, den man sich so vorstellen kann und damit hat er ja auch schon viele Finishes geholt. Hier sein erstes UFC-Finish, sehr gut gegen Steve Kennedy, hat das gemacht, was er machen wollte. Er hat jetzt wieder einen Kampf gefordert gegen Sergio Moraes.
Mit der gleichen Begründung wie Steve Kennedy, nämlich dass Moraes ja auch nur Angst vor ihm habe. Also
ja.
In diesem Kampf haben irgendwie alle Beteiligten gegeneinander Angst vor sich selbst, das finde ich sehr schön.
Ja.
Es gab ja auch das Post-Fight-Interview in drei Sprachen, da werden wir sicherlich später noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Hier war es jetzt nicht so wahnsinnig erwähnenswert. Und generell, es war halt schön, dass Sobotta hier als Favorit mal ins Oktagon steigt, auch wenn es ihm natürlich scheißegal ist.
Ihm ist es scheißegal.
Und ich sag mal, es ist halt schwer, die Aussagekraft des Kampfes zu beurteilen, weil Steve Kennedy unfassbar kurzfristig eingesprungen musste, Jetlag sicherlich ein bisschen mitzukämpfen haben, musste Gewicht machen. Trotzdem hat Sobotta halt genau das gemacht, was er hier machen muss, nämlich hat gewonnen und er hat absolut souverän gewonnen und mehr kann man von ihm nicht erwarten. Dementsprechend war es quasi den Umständen gegeben, eine perfekte Leistung und freut mich sehr für ihn, weil er auch ein sehr sympathischer Kerl zu sein scheint und ja.
Ja.
Zum Gut, Kampf selber muss man nichts, muss man glaube ich nicht mehr so sagen, habt ihr alles zu gesagt, es war ein schöner Sieg von Peter Sobotta. Ich fand es relativ schade, dass Steve Kennedy die Chance nicht nutzt, dass er sich den Steve Roller nennt. Wenn er schon so einen schrecklichen Nickname hat, dann kann er es auch richtig übertreiben. Ich fand es auch sehr schön, dass sich die auch hier die Ansager nicht, die Kommentatoren nicht einigen konnten, ob er Steven oder Steven heißt.
Oh, das ist genau das gleiche, ey. Leute.
Ich wusste, dass die so reagieren.
Oder Michael Bisping sagt. Der heißt Steven und Steve ist der Spitzname. Und Spitznamen werden halt häufiger verwendet im anglophonen Sprachraum und Punkt. Junge, ey.
Ah, ist das schön. Auf jeden Fall, man merkte Sobotta ganz an, dass er unbedingt gegen Mourage kämpfen konnte. Er wirkte ja wirklich fast schon angepisst im Interview, dass er gegen Kennedy ran musste. Und das hatte ja an diesem Kampf auch losgelassen. Auf Twitter war halt wirklich sehr viel davon mitzubekommen, dass alle Leute sehr beeindruckt sind, dass Peter Sobotta seinen zweiten UFC-Run beginnt. Es wirklich, viele Leute fragen sich, ob das wirklich die gleiche Person war, die mal gegen Amir Sadollah verprügelt wurde. Und jetzt
ist er hier gegen Amir Sadollah geprügelt worden.
Von Amir Sadollah verprügelt worden. Hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt.
Nee, das macht ja nichts.
Passiert dir sehr selten.
Nein, das passiert mir wirklich sehr selten.
Jonas kann ja gleich noch sagen, wie ich reagiere, wenn ich Tweets von dir lese, live.
Das sagen wir lieber nicht.
Nein.
Das kannst du gerne und eher noch weiter sagen. Ja. Kannst du welche raussuchen.
Die sind meistens sind gelöscht. Aber mach ruhig weiter.
Ich glaube, die sind keine davon gelöscht.
Doch, es sind welche gelöscht worden.
Ich habe extra nachgeguckt, dass immer keine gelöscht werden. Ich fand da nichts wirklich besonders auffällig. Peter Sobotta auf jeden Fall, seit er in der UFC zurückgekommen ist, sieht er wirklich sehr, sehr gut aus. Ich meine, Steve Kennedy hatte hier wirklich keinen großen Wert der Kampf, wie gesagt, weil er so kurzfristig angesetzt wurde. Wir wissen nicht, wie gut Steve Kennedy wirklich ist. Aber Sobotta hat hier klar gewonnen, das musste er tun und das hat er getan. Ich bin gespannt drauf, was es in Zukunft bringt. Ich fand es sehr lustig, dass zum Beispiel Bloody Elbow macht ja immer so Artikel Kämpfe für die Sieger der Main Card und die haben nicht den Moraes-Kampf gefordert. Tja. Die wollten Sobotta gegen irgendjemand anders sehen. Wo ich sofort sage, ja, Sobotta will aber nur gegen Moraes kämpfen. Ich meine, wenn die UFC ihm diesen Kampf nicht geben wird, dann wird er wohl wahrscheinlich auch einen anderen Kampf haben wollen müssen, tun werden. Aber ich glaube, es wird den Kampf jetzt geben gegen Moraes irgendwann.
Wird das vielleicht so wie Alessio Sakara gegen Jorge Rivera?
Ich habe so gehofft, dass du es sagst.
Jorge Rivera, ich muss Freakman noch ein Jorge Rivera Video schicken.
Ich war übrigens kurz davor, Peter Sobotta auf diesen Kampf anzusprechen. Ich habe es mir dann aber doch verkniffen, weil ich dachte, das wird jetzt zu weit.
Ja. Und vielleicht sagt er, ich weiß gar nichts davon. Nein, ja, du musst dir vorstellen.
Es ist mir scheißegal, dass es diesen Kampf gab.
Ich möchte immer noch folgendes Bild zeichnen. Jonas und ich sitzen in der vierten Reihe Octagon Side, ja. Ich mache Twitter, Jonas macht den Live-Ticker. Ich mache Twitter auf Englisch, ich lese immer, was der Wutke auf Deutsch schreibt. Ich bekomme langsam graue Schläfen, manchmal ob der Sprache, manchmal ob der Äußerung. Dann kriege ich mit zum Beispiel, dass Dan Hardy irgendwas von Superior Gene Pool redet. Das erste, was ich mache, ist natürlich in unseren ominösen Gruppenchat schreiben, sagen, halt dich zurück. Wir sitzen hier gerade, zwei akkreditierte Leute von einem Podcast namens Schlagkraft, bei einer deutschen MMA-Show. Es wird ein Superior Gene Pool genamedropped.
Twitter explodiert komplett darauf.
Ja, und ja, das ist so ein bisschen, das war so ein bisschen, also...
Ich habe das nichts geschrieben.
Ich habe nicht gesagt, dass dazu was geschrieben hat. Ich habe nur mein Leben kurz an mir vorbeirauschen sehen. So, dann wird mal geguckt. Aber das Gute wäre, nur ich wäre rausgeflogen, weil Jonas hatte seinen Platz getauscht.
Genau, hätte irgendwer irgendein anderer Typ rausgeflogen. Das wäre ja auch wunderbar gewesen.
Die Presse auswerfen.
Ja. Ey, gut. Ich glaube, damit haben wir diesen Kampf auch abgehakt. Kommen wir zum Opener. Nick Hein kam zu DJ Tomek raus. Das Lied war absolut, ich entschuldige mich in aller Form dafür, furchtbar.
Also ich bin auch überrascht, dass wir für die Reaktion darauf nicht rausgeflogen sind, weil wir haben uns, glaube ich, nur einfach nur kaputt gelacht die ganze Zeit. Ich hatte sogar versucht, das Lied so ein bisschen zu transkribieren für den Live-Ticker, ist ja aber abgestürzt.
Ja, klar, stürzt das Internet in der Halle ab, wenn sowas läuft.
Das Einzige weiß ich nur noch, irgendwas von wegen 1, 2, 3, we're in the UFC oder so, was ja, ein sehr toller Reim ist. Die anderen weiß ich leider nicht mehr. Ich werde mir das natürlich sofort auf mein Handy runterladen und den Rest der Woche hören und das dann nachtragen. Aber es war ein wirklich hervorragendes Lied. Die Zuschauer sind
Medium drauf abgegangen.
Ja, also war total begeistert. Ob jetzt wegen ihm oder wegen des Liedes, kann man sich jetzt überlegen. Aber es war natürlich wunderbar. Und vom Kampf habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz viel mitbekommen. Es ist halt nicht wirklich viel passiert. Ich habe das Gefühl, dass das ein Kampf ist, den man live nicht so gut gucken kann wie am Fernseher, wo man auch bessere Kamerasicht hat und die Kommentatoren macht das so. Also live war es ein bisschen schwierig, dem zu folgen, teilweise ehrlich gesagt. Deshalb, Wutke, möchtest du vielleicht mal anfangen?
Also ich kann auch was dazu sagen.
Ja, oder du?
Ich auch recht. Ich habe ihn live. Ja, es ist absolut mein Bro. Ja, der Jonas war auch ein bisschen beeindruckt, ne? Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Das von was jetzt?
Von dem Beat, ja, auf jeden Fall. Nein, von Nick Hein.
Ja,
wie er mir gesagt hat, Dings.
Weiß ja, ich. Dings, genau.
Ich hatte, wo der Jonas gerade sagt, anderer Eindruck in der Halle. Ich hatte die erste Runde bei Zajewski.
Wir sind komplett die einzigen, glaube ich, in der ganzen Welt.
Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da zu pessimistisch rangehe. Wahrscheinlich hat Jonas mich einfach nur runtergezogen. Ich fand, dass Zajewski den klaren Treffer gelandet hat in der ersten Runde. Und dann hat Nick Hein so ein bisschen umgestellt, seine Taktik, hat sehr viel mit Legkicks gearbeitet, war sehr leichtfüßig, das ist mir aufgefallen, also er sah auf jeden Fall besser aus als letztes Jahr in Berlin, war sehr viel in Bewegung, hat gute Beinarbeit gezeigt, da hatte auch Roger Huerta, wie er ja selbst sagt, für gedankt, dass er so das Striking oder die Beinarbeit so verbessert hat bei ihm. Die hat immer wieder schöne Rechts-Links-Kombinationen geschlagen, mit der linken Gerade am Ende. Und das war eigentlich auch so das, was sich so durch den Kampf gezogen hat. Das hat sehr viel getroffen bei ihm, fand ich jetzt. Gerade in der dritten Runde, viele Leute sagen jetzt, dass das, oder eine Person auf dem Board sagt zumindest, dass er enttäuscht ist von Nick Hein. Ich fand das eine gute Leistung. Zajewski, wie gesagt, muss man halt erstmal abwarten, wie der sich dann in der UFC weiterhin präsentiert. Gerade weil er jetzt seinen ersten UFC-Kampf hatte, ungeschlagen. Er hat das gemacht, was er machen musste, er ist nie in Gefahr geraten, hat auch nie den Kopf verloren, so nach dem Motto, wir brawlen jetzt, damit ich dich ausnocken kann, und hat hier eine klare Entscheidung gewonnen. Wie gesagt, bei mir ist es 29-28, 30-27, von alle anderen so gesehen haben, gebe ich denen im Zweifel mal recht. Und ja, gute Leistung, tolles Post-Fight-Interview natürlich wieder.
Da müssen wir nochmal gesondert drauf
eingehen. Ja, natürlich, klar.
Ich kann ja vielleicht kurz anschließen, ich hatte die erste Runde auch für Zajewski, da haben wir uns bestimmt auch gegenseitig beeinflusst.
Natürlich nicht.
Nick Hein hatte ja kurz einen Takedown, aber ich fand halt trotzdem, dass Zajewski die besseren Treffer gelandet hat im Stand und ich habe ihm deswegen die Runde gegeben. Wie gesagt, wir waren damit komplett allein, zumindest auf MMA Decisions. Es gibt keinen einzigen Score, der keine 30-27 für Nick Hein wäre.
Auch bei den Zuschauern Scores. Genau.
Also interessant, ich sage auch weiterhin, dass wenn du so eine Show live guckst, gewinnst du durchaus so ein bisschen Verständnis für Punktrichter, weil das schon, glaube ich, live nochmal deutlich schwieriger ist als am Fernseher.
Das können wir bei Lahat gegen
genau, Westen. Da können wir auch noch drüber reden. Also ich sage weiterhin natürlich, viele Punktrichterurteile sind auch weiterhin schlecht und nicht dadurch zu entschuldigen, aber ich glaube schon, dass es live nochmal ein bisschen was anderes ist. Und ansonsten, Nick Hein hat dir das beste Rückwärtsboxen seit Clegg wieder gezeigt. Und
Gottes Willen.
Ich kann halt Zajewski auch schlecht einschätzen, von daher könnte ich jetzt auch nicht sagen, Nick Hein war enttäuschend oder so, weil ich denke, dazu weiß ich halt zu wenig über Zajewski. Vielleicht gewinnt er seine nächsten zwei Kämpfe und man denkt sich, oh, den hat Nick Hein besiegt, das ist ja beeindruckend. Wie gesagt, dazu weiß ich halt zu wenig. Gerade in Runde 3 fand ich das doch sehr souverän von Nick Hein. Und
gerade auch, weil er 5-Inch Reichweiten-Nachteil hatte, ne?
Genau, und die hat er ja im Prinzip gegen vermutlich fast jeden im Lightweight, von daher durchaus beeindruckend. Wutke, möchtest du noch was zum Kampf sagen oder möchten wir direkt über die Promo reden?
Nee, über den Kampf wollte ich schon noch was sagen. Ich bin mir nicht hundertprozentig, ob ich wirklich 10-9 Zajewski gegeben hätte. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass Zajewski in der ersten Runde auf jeden Fall relativ gut aussah. Und ich hab das auf Twitter sogar erwähnt, das schöne Wort, was wir immer gerne benutzen. Zajewski war der Aggressator.
Oh Gott. Eigentlich habe ich das nicht gelesen.
hast du gelesen, haben wir drüber geredet.
Ach, das war das. Das stimmt, wir haben uns darüber kaputt gelacht. Entschuldigung.
Ja, weil ich wusste ja, dass ihr auch mitlest.
Das in dem Tweet sogar noch das Verb fehlte oder so. Also da war noch
genau, es war katastrophal.
Ja, das ist manchmal. Grissom hat das sehr gefallen, muss man ehrlich sagen. Er hat gesagt, danke für den tollen Live-Ticker.
Ja, damit
er mich
gemeint, alleine. Damit meint er wahrscheinlich Jonas und mich.
Nein, er meinte mich. Ja, natürlich. Ganz speziell mich. Ja? Ich hatte auch andere Leute, die mir das hier gefallen hat. Ich hatte sehr viel guten Zuspruch gehabt. Ich habe sogar nachgeguckt, der einzige Tweet, den du ganz klar beanstanden hast, den hast du nicht gelöscht. Das freut mich nicht mal sehr.
Welchen Tweet habe ich denn beanstanden?
Dass ich einen bestimmten Schweden, einen Psychopathen genannt habe. Und dazu stehe ich.
Ach ja, du hast Niklas Bäckström einen Psychopathen genannt. Ich habe mich nur gefragt, wie ist das, wenn irgendjemand von der UFC auf seine Akkreditierungsliste guckt, liest dann mit dem Hashtag UFC Berlin, dass gerade jemand aus der Presse Niklas Bäckström als Psychopathen bezeichnet hat.
Ach, ich glaube, der guckt sich Niklas Bäckström an und sagt, jo, macht einen Haken dran.
Ja, setzt euch mal eine Reihe nach vorne oder so, ne?
Er sagt, können wir uns bitte mal Joe Rogan vorstellen, ihr seid gut.
Ja.
Nein, aber auf jeden Fall hat er es noch am Anfang sehr viel den Ton angegeben und bemerkte da aber schon die Taktik von Nick Hain. Das war ja eigentlich ziemlich irre. Nick Hain hatte einen Gameplan gehabt und das hast du ja eigentlich mal besprochen, dass Nick Hain sowas nicht tut. Der geht ja normalerweise mit dem Flow, aber hier hat er ja ganz klar gesagt, okay, ich habe eine Taktik und das hat er den ganzen Kampf über durchgezogen. Er wollte kontern. Durchweg ließ Zaleski die Mitte des Oktagons und ließ ihn bestimmen und Nick Hain konterte jeden Schlag. Das sieht, das sagst du wirklich in der zweiten und speziell in der dritten Runde. Nick Hain hat eigentlich nie irgendwas gestartet. Er hat immer reagiert, aber er hat perfekt reagiert. Immer wenn Zaleski eine Aktion landet, hat Nick Hain ihm mindestens das Hain bezahlt, wenn nicht sogar immer noch ein bisschen mehr gegeben.
Nick Hain sah, Hain gezahlt.
Hast du das Hain gezahlt?
Und er hat das hier perfekt gemacht. Er hat Zaleski stehen auseinandergenommen. Und gerade als Zaleski schon in der zweiten Runde langsam völlig kaputt wirkte, sah man, dass Zaleski kein wirklich gutes Stand-up hat. Und Nick Hain hat ihn auseinandergenommen. Es war teilweise in der dritten Runde so ein Nick Hain Stand-up-Showcase, in dem er halt einfach mit Zaleski machen konnte, was er wollte. Und das war ziemlich beeindruckend. Es ist halt so, dass Nick Hain wirklich hier stur bei seinem vorhergegangenen Gameplan blieb. Sagte, okay, ich kontere, ich versuche es nicht. Und das kann man ihm vielleicht sogar ein bisschen vorwerfen.
Nein, weil er hat in meinem Interview gesagt, dass wenn er seinen Gameplan geändert hätte, Roger Huerta ihm aufs Maul gehauen hätte.
Darüber wollte ich gleich drüber reden. Da gibt es nämlich eine wunderschöne Sache, die habe ich sogar bei Twitter geschrieben, hätte ich vielleicht mitbekommen. Auf jeden Fall hat Nick Hain bei seiner Sache geblieben, dass er halt nur kontert und es perfekt machte. Wie gesagt, das Einzige, was mir da vorwerfen kann, wäre aggressiver gewesen. Ich wäre mir sogar fast sicher gewesen, hätten ihn in den dritten Runde ausknocken können. Zaleski hatte keine Antwort auf die Konterschläge von Nick Hain. Er hatte keine Antwort auf das ganze Striking von Nick Hain. Und das ist kein gutes Zeichen. Nick Hain ist solide im Striking, hat er ja auch bewiesen. Aber dass er hier Zaleski so auseinander nimmt, hätte ich nicht gedacht gerade in der zweiten, dritten Runde. Und was mich noch mehr überrascht hat, nach der zweiten Runde, wo die Nick Hain absolut klar gewonnen hat, und es stand total überlegen war, ging's in die Ecke von Nick Hain und da redet Roger Huerta und sagt so, nimm den Kampf zu Boden, falls du kannst. Der hat gesagt, dritte Runde nimmst du den Kampf zu Boden. Und Nick Hain hat das natürlich überhaupt nicht getan. Warum sollte er es auch tun? Er hat nicht einmal versucht. Warum sollte er auch zu der Stärke des Polen spielen, wenn der Pole stehen K.O. in der dritten Runde war? Und das, vielleicht ist stehen K.O. übertrieben, aber Zaleski wirkte sehr, sehr langsam und überlegt und hatte überhaupt keine Beinarbeit mehr und Nick Hain hat sich ja einen relativen Spaß draus gemacht, ihn auf ihn einzuschlagen. Er hat nicht den K.O. gesucht, aber er hat kein Risiko eingegangen. Er hat wirklich gekämpft, um nichts zu verlieren. Aber das meine ich gar nicht negativ, denn er hat wirklich das größte Problem für alle Kämpfer gehabt. Er hat durch das Potenzial und er ist für viele das Gesicht des deutschen Mixed Martial Arts in Deutschland. Und er darf hier nicht gegen Zaleski verlieren. Zaleski war scheinbar ein relativ unangenehmer Gegner, der unbesiegt war und auch Siege über Marshall Hayter oder was eine Art war, nicht irgendwie sowas.
Ja, hält auch immer noch.
Und es ist nicht mal angenehm und dazu kommt, dass Zaleski einen riesengroßen Reichweitenvorteil hat und Nick Hain eigentlich unbedingt ins Featherweight müsste, aber das wird vielleicht mal irgendwann ein Interview mal klären müssen. Aber Nick Hein hat hier einen wunderbaren Kampf geliefert, der halt nicht wirklich beeindruckend war. Am Ende zählt der Sieg. Und wenn alle Leute sagen, ganz klarer Sieg für Nick Hein, dann ist es auch ein ganz klarer Sieg für Nick Hein.
Ja, da hat niemand den Kampf bei Zajewski gesehen. Auch die polnischen Kollegen nicht. Hervorragend. Das Interview danach. Wer von euch beiden will dazu was sagen?
Dann müsst ihr anfangen, ihr wart dann live in Halle.
Also genau, ich fand das wieder sehr schön, genau wie letztes Jahr, es war eigentlich 1:1 das gleiche, was ich auch sehr schön fand. Er hat wieder auf Englisch angefangen und war wieder unfassbar höflich und zurückhaltend.
Genau.
Er hat sich auch schon wieder entschuldigt vorher und hat dann das Mikrofon genommen, was man ja eigentlich als Announcer auch niemals
Das ist das Erste, sollte. Was du in der Reporterschule lernst, niemals dein Mikrofon
genau, auszuhalten. Aber gerade ist aber um einige schlauer und lässt das Ding
kämpfen. Wenn Nick Hein das Mikro will, dann kriegt Nick Hein auch das Mikro. Das
ist ja, aber ganz klar. Ganz klar.
Und hat dann gesagt, so, ihr wisst, was jetzt kommt. Und dann kam halt auch das Gleiche wie letztes Jahr im Prinzip. Er hat noch irgendwas erzählt, dass Leute
auch Deutschland
ihn ausgerechnet genau. Und hat dann gesagt, ja, Leute haben mich ausgelacht, wer lacht jetzt? Irgendwie sowas. Und dann gab's
Finger auf ihn gezeigt.
Genau, dann gab es natürlich wieder die Humba, alle Leute haben sich gefreut, haben UFC gechantet, das war sehr schön. Twitter ist wieder komplett durchgedreht und alle haben wieder Angst vor dem, weiß ich nicht, Dritten Weltkrieg gekriegt oder so.
Natürlich.
Es war unfassbar unterhaltsam
alles. Kann er jetzt auch noch blond? Ich weiß nicht, ob er blauäugig ist, bin mir ziemlich sicher.
Keine Ahnung.
Aber er ist halt der perfekte Deutsche.
Ja. Absolut, er ist der perfekte, er ist der Vorzeigedeutsche, alle hatten wieder Angst. Ich habe extra nochmal ein Foto von ihm gemacht, wie er ein Foto mit dem Fan gemacht hat, um Twitter so ein bisschen zu beruhigen. Er ist eigentlich ein netter Kerl, ja.
Will kein Jemand, der Deutsch spricht, kann nicht gefällt sein.
Natürlich nicht. Ja.
Er hat dann auch, wie gesagt, noch auf Japanisch geredet, dass er, wie in deinem Interview, in der Satama Super Arena kämpfen möchte. Hat dann sein Interview, was auf seine Promo, auf die auf Deutsch steht, nochmal auf Englisch übersetzt für Dan Hardy, weil Dan Hardy ist schlau genug, dass er weiß, das war eine Pro Wrestling Promo. Also möchte er, dass das amerikanische Publikum das auch mal übersetzt bekommen. Dann hat Nick Hein das auch noch ungefähr so getan.
Und hat nicht mehr zum Kampf. Ja, ungefähr hat einiges weggelassen, aber okay. Ja, ich hab's bei Twitter dann nochmal übersetzt, ja.
Ja, das hast du auch gut gemacht.
Die Kollegen waren begeistert.
Es ist großartig gewesen. Nick Hein hat durchaus Potenzial als deutscher Superstar. Er kann der deutsche Michael Bisping werden.
Ja, natürlich.
Ich hoffe, das wird nicht als beleidigend aufgefasst, aber ich meine das durchaus positiv.
Ich wollte eigentlich gleich fragen, ob Arnold Allen der neue Michael Bisping ist.
Weiß ich nicht.
Naja, da reden wir gleich noch drüber.
Es ist ja der neue Dan Hardy.
Wie hat euch denn die Maincard gefallen?
Ach schon, das war ja der erste Kampf der Maincard, viel mehr spontan, waren ja nur vier Kämpfe.
Ja.
Die Maincard war schwächer als die Undercard, dadurch, dass der Siever-Kampf so ein bisschen langweilig war. Also er war nicht langweilig, aber er war halt nicht so gut.
Langatmig.
Oft hatte Nick Hein Kampf war, da gibt es eine Enttäuschung, weil Nick Hein halt nicht auf einen K.O.-Sieg oder sowas aus war, dass er halt kein Risiko einging und lieber sicher ging. Aber Sobota sah ziemlich beeindruckend aus, das war wichtig, und der Main Event war beeindruckend ohne Ende. Deswegen, die Main Card, ich würde sie ja immer noch als gut bezeichnen, aber was wirklich fehlte, war vielleicht irgendwas total Spektakuläres, aber der Main Event war schon nah dran, dass er auf jeden Fall ziemlich beeindruckend war.
Ich habe mich auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt.
Ja, ich kann mich nur anschließen.
Dank deines Leipzigers, ja, das war auch nochmal so eine, die Kirsche auf der
Also in den Prelims gab es sicherlich noch ein paar mehr Highlights. Es waren hier halt zwei Kämpfe über die volle Distanz, aber
zum Beispiel auch, Mr. Finland.
Keineswegs schlecht. Und ja, genau, zum Beispiel Mr. Finland, wieder das große Highlight. Ich hoffe, ich habe dich jetzt auch endlich bekehrt, Jojo.
Ich habe in seinem Post bei Interview nur gehört, meine Mutter, meine Mutter, meine Mutter.
Ja, mehr hat er auch nicht gesagt.
Das war
beeindruckend.
Genervt. Und dann war Jonas hinten und hat beim Scrum zugehört. Und dann lese ich auf Twitter nur, dass alle Leute posten, oh Gott, das war das emotionalste Postfight-Interview, was ich jemals geführt habe und bla bla bla. Ich weiß nicht, also Mr. Finland gibt mir irgendwie gar nichts.
Ich würde auch sagen, dass es das emotionalste Postfight-Interview habe, dem ich je war. Ich war auch noch nicht bei so vielen, von daher sagt das jetzt vielleicht nicht so ganz viel aus, aber...
Hat Gustav so ein Interview gegeben, nachdem er verloren hat?
Der war bei der Pressekonferenz, das war wieder was anderes. Also wie auch immer, du hast halt einmal schon gemerkt, dass er sehr mit der Fassung gerungen hat, als er über seine Mutter geredet hat. Das hat er bei seinem Debüt auch schon gemacht. Damals wollte er seiner Mutter ja ein Bett kaufen, weil die noch nicht mal ein eigenes Bett hat, wegen der großen Armut, in der sie leben und weil sie sich hat. Das Bett hat er ja gekriegt, jetzt ist mal ein größeres Ziel dran, vielleicht mal eine Einbauküche oder sowas.
Demo-Klamotten.
Aber er hat ja keinen Bonus bekommen.
Ja, das hat er sich ja auch sehr ausführlich darüber beschwert, wo wir vielleicht auch noch reden gleich. Und es war halt eigentlich ein schönes Interview. Es hat halt Joe Rogan gefehlt, der ihm gesagt hat, ja, es war eigentlich ein Scheißkampf von dir oder so, sowas hat er mir
gefehlt. Oder Joe Rogan, der sich aufregt, dass er hier einfach mal anfangen soll, eine Promo zu halten und
genau, über den Kampf gehen soll. Es war eindeutig zu viel Harmonie dabei. Das hat irgendwie, da fehlt dann so das gewisse Etwas. Aber ich fand, es gab auch trotzdem wieder ein, zwei lustige Zitate. Ich könnte jetzt keinen spontan aufsagen, aber es gab halt wieder diese typischen Mr. Findent-Aussagen und inspirational quotes und halt was über seine Familie und so weiter und so fort. Es war halt, ich finde den Typen weiterhin sehr charismatisch. Es war halt ein klarer Aufbaukampf, weil Masio Fulton kennt niemand im Prinzip und er hat halt hier mit ihm den Boden aufgewischt. Ich fand es interessant, dass er eigentlich auch gar nicht versucht hat zu striken. Ich hatte ja gedacht, nach dem ersten K.O.-Sieg seiner Karriere, was glaube ich auch das erste Mal war, dass er überhaupt gestrikt hat, so mehr oder weniger, ob er da vielleicht dann doch mal versucht, weiter im Stand zu kämpfen, aber er hatte keinen Bock. Wie war das?
Er hat 85 Schläge die Minute gehabt in der UFC bisher, oder was?
Ja, genau, da gab es ja die tolle Statistik, weil es gesagt wurde, er hat 6 Sekunden gekämpft, darin 8 Schläge gelandet, also gab es vor dem Kampf diese Grafik, wo dann irgendwie gesagt wurde, wie war das, sein Gegner schlägt im Schnitt 2,36 Schläge pro Minute und er irgendwie 15,7 oder so. Das war sehr schön. Und hier habe ich habe gerade irgendwie in dem Live-Twitter geschrieben, nach 8 Sekunden hat er noch keinen Strike gelandet und 9 Sekunden im Kampf hat er den Takedown geholt, also wunderbar, ging dann sofort in die Backmount, hat ihn gefinished. Fulton hat lange gegen diesen Miller Ketchuk angekämpft,
ja.
Ähnlich wie Steve Kennedy, der auch den ersten Neckcrank von Peter Sobotta damals überlebt hat, aber letztendlich hatten sie halt keine Chance und es war wieder wunderbar und ich glaube schon, dass sie hier einen Star ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, weil er hat hier auf Fightbase gekämpft und vorher...
In Finnland ist er laut Wutke
bestimmt. In Finnland ist er bestimmt einer. Und Finnland stand bestimmt still währenddessen, obwohl er war es ein bisschen zu früh für.
Das Internet in der Halle stand auf jeden Fall still.
Ja, das lag aber nicht an Mr. Finnland, glaube ich. Wie auch immer, ich fand es weiterhin schön. Ich glaube auch weiterhin, dass sie mit ihm durchaus einen sehr charismatischen und auch offenbar ziemlich guten Kämpfer haben und ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht und ich war sehr zufrieden.
Ja, das ist ein einziges Problem. Ziemlich guter Kämpfer ist schwierig zu sagen bei Mr. Finlay bisher. Masio Fulton war doch irgendwie ein tough Latin America Alumni oder sowas
eine Art. Ja, es war ein Aufbaukampf und genau das, er hat ihn halt so behandelt wie ein Aufbaukampf. Das
richtig. Heißt,
deshalb kann er es nicht machen. Das ist halt die eine Sache, die du daraus sagen kannst.
Was man halt einfach sagen möchte, Makhvan Arikani ist nicht Ken Shamrock. Wenn er einen Renegade Choke hat, dann kriegt er ihn auch zermittelt. Er ist World Most Dangerous Finn, das auf jeden Fall. Und das hat mich auch sehr gefreut. Das war auch die Reaktion von allen Leuten. Und wenn du sagst, er hat Superstar-Potenzial oder Star-Potenzial, das teilt sich jeder. Jeder auf Twitter war grundsätzlich der Meinung, Amerikani hat durchaus das Potenzial, jemand für die UFC zu sein, der hier wirklich ein Superstar sein könnte. Vielleicht ist wirklich Featherweight die neue Money Division irgendwann in der Zukunft. Und das ist, ich rede nicht über Chad Mendes. Aber
Chad Mendes gegen Mr. Finland.
Das wäre ein sehr hartes nächstes Los für Amerikani. Aber auf jeden Fall in Europa hat er wirklich das Potenzial, ein richtiger Name zu werden.
Also der neue Michael Bisping.
Ja, er könnte Europas Michael Bisping werden. Hä? Ja, also für die ganze EU könnte das hier sein.
EU?
Okay. Amerikani, ich fand das Interview einfach danach sehr schön, weil er danach einfach keine Promo halten konnte. Er hat immer wieder nach Worten gerungen, gesucht, versucht, ist gar nicht mehr versucht. Und immer wieder gesagt, er kann nicht reden, er hat seine Mutter gesucht, hat geweint. Und Dan Hardy hat das einfach mit sich machen lassen, weil Dan Hardy schlau ist. Dan Hardy ist keiner, der dann sagt, okay, jetzt guck mal bitte ein Replay und sag mir irgendwelche nichtssagenden Worte, sondern ich bin schlau genug, ich bin über meine Promos zum Title-Contender geworden, ich weiß, wie das hier abläuft, also mach, was du möchtest. Deswegen gibt der ja auch den Leuten wie Kain oder auch Peter Sobotta auch das Mikrofon, und weil er weiß, okay, die werden jetzt irgendwas machen für die Halle, und das ist gut. Das ist gutes Fernsehen. Und das hat er hier auch hier wunderbar gemacht. Hier hat er Ed Amerikani durchaus seine Zeit gegeben und hat dann noch mal ein paar Worte aus ihm rausbekommen. Alles war perfekt. Und danach waren alle Leute zufrieden und haben gesagt, okay, er hatte 2 Siege in Folge, 2 schnelle Siege, 2 Sachen, die du super vermarkten kannst. Er muss auf jeden Fall jetzt einen besseren Kämpfer bekommen, aber darf es nicht zu hoch aufsteigen, sondern es
ist immer jetzt
Das wäre auch ein richtiger Spoiler. Gib mir doch gleich Nick Lenz.
Das war so.
Aber ist jemand, den du schützen solltest. Jemand, den du langsam aufbauen kannst und aus dem du hier wirklich was holen kannst. Wenn du ihm nochmal so zwei Kämpfe gibst, wo du ihn ganz klar als Favoriten darstellst, ohne große Gefahr ist, wäre das das Beste, was du machen kannst. Schaust, wie er reagiert, schaust, wie er mit der, wie er mit dem ganzen Druck umgeht, der auf ihn immer mehr weiter wachsen wird. Und dann gibt's ihn irgendwann einen richtigen harten Gegner, wie solche Clay Wheeler.
Okay. Ich werde dazu nichts weiter sagen. Also es war ein überzeugender Sieg, es war klar, ihr habt alles schon zum Kampf gesagt. Ich werde nicht warm mit Vista Finnland. Muss ich auch nicht, das macht der Jonas ja schon, der hypt ihn wieder ins Unermessliche. Aber gut.
Jonas wird auch mal ganz warm, wenn er Mr. Finland sieht.
Das lasse ich jetzt unkommentiert. Mache weiter mit Merbeck Taisumov gegen Alan Patrick. Und ja, Alan Patrick hat zu Anfang sich gedacht, okay, schauen wir mal, ob Merbeck Taisumov einen Kampf von Diamond MMA benutzt. Hat ihn mehrfach an die Eier getreten. Einmal wurde es ermahnt, ich glaube zweimal nicht. Und es ist auch, wenn man Cage Side sitzt, ist es schon sehr faszinierend. Das macht ein sehr interessantes Geräusch, wenn man jemandem in die Eier tritt, mit Suspensorium in der UFC. Ja, und dann gab es einen ganz klaren Eye-Poke.
Den gab es direkt nach dem Low-Blow.
Nach dem einen Low-Blow, ja.
5 Sekunden später. Er hat dabei neben auch in den Käfig gegriffen und an der Hose gezogen.
Genau, und ja, das war
die Raphael Natal-Schule.
Das war wieder so ein Moment, wo ich mir dann einfach nur gedacht habe, okay, guck jetzt mal auf Twitter, was da kommt von Wuttke. Ich habe schon mit sowas gedacht, ja, geil, und genauso wird's gemacht, und Wuttke 101 MMA-Taktik. War dann zum Glück nicht der Fall.
Ich wollte schreiben.
Ja, es war so klar.
Na, ich habe geschrieben, dass er halt auch an den Käfig gegriffen. Das war das Einzige, was ich geschrieben habe, glaube ich, dazu.
Ja, aber du hast es nicht gut geheißen.
Nein, natürlich nicht. Ich heiße den Volks nie gut.
Natürlich.
Ich finde sowas verachtenswert.
Im Interview nachher hat er dann auch noch gesagt, Taisumov, dass er auf einem Auge dann auch nicht mehr richtig sehen konnte.
Ja, darüber kann ich gerne reden, wenn du möchtest.
Ja, bitte.
Denn es gab ja das ist ja für euch relativ schwierig zu sehen. Ihr habt ja kein TV-Bild. Und es gab ja dann den Ringarzt, der mit sehr viel Swagger in den Käfig kam und der auch sehr beliebt war auf Twitter, weil er sich durchaus viel Zeit ließ. Er hat dann mit Taisumov sich lange unterhalten und hat eigentlich gar nichts so groß getan. Und
hat er sich schon auf Deutsch mit ihm unterhalten?
Ich habe keine Ahnung, man hat nicht gehört, was er sagte, ja, okay. Weil der hat kein Mikrofon. Aber Kevin Sataki, der Ringrichter, hat glaube ich irgendwie immer, die Ringrichter haben vielleicht immer noch so ein kleines Mikrofon, weil die hört man immer, wenn die mit den Kämpfern reden. Auf jeden Fall kam halt Sataki irgendwann und sagte, Alter, bei iPokes gibt es keine Zeit, du musst mir jetzt eine Entscheidung geben, kann er kämpfen oder nicht. Und der Ringer zwar immer wirklich so jemand, der war sich schon unsicher, hat immer wieder Taisumov gefragt und Taisumov hat einmal gesagt, dass er nichts sieht. Und das hat er auch den Ringrichter gesagt. Und der hat gesagt, kannst du sehen, Taisumov? Und Taisumov hat da nichts dazu gesagt. Also hat er gesagt, untersucht ihn nochmal, hat ihn ins Auge geguckt und hat gesagt, was ist deine Entscheidung, Ringarzt? Und Ringarzt sagt, ich müsste ein bisschen mehr Zeit, wäre vielleicht besser. Und sagt der, Alter, Taisumov, kannst du sehen? Hat Taisumov gesagt, ja, also geht der Kampf weiter.
Ja, sehr gut.
Also der Sataki hatte überhaupt keine Lust auf darauf, dass die Gesundheit des Kämpfers vielleicht beanstandet wird. Und der, ich sag mal ganz ehrlich, der Ringarzt hätte ja noch mehr Mühe und mehr Zeit gegeben, der hätte den Kampf abgebrochen. Wäre es die Ringarztentscheidung gewesen, wäre der Kampf abgebrochen worden. Ich bin ja 100% sicher. Der Ringarzt war jemand, der war wirklich eher auf der vorsichtigeren Seite, wie man ja auch bei einer Entscheidung früher auf der Karte gesehen hat. Wäre es vielleicht auch nicht mal wirklich falsch gewesen, gerade wenn du sagst im Interview, dass er auf den einen Auge nichts mehr wirklich gut sehen konnte oder gar nichts sehen konnte, wäre es ja nicht mal falsch gewesen, ihn rauszunehmen. Aber es war für Taisumov auf jeden Fall gut gewesen, dass er weiterkämpfen konnte, denn er hat ja auch mit allen Patrick hat er noch richtig schön verprügelt.
Das ist wohl wahr. Und es gab dann eine Sequenz, wo es einen Headkick gab, der so gerade so getroffen hat. Das sieht sehr beeindruckend aus. Das sah Cage-Side sehr beeindruckend aus und im Video danach auch. Er hat ja auch einen Bonus bekommen, glaube ich sogar, Performance of the Night. Und dann gab es noch Ground and Pound und dann war Patrick nach dem Headkick war es ja eigentlich schon vorbei. Aber du kannst mal sehen, wie viel Kraft Taisumov da in diesem Headkick hat, wenn er ihn nur so eben trifft und ihn trotzdem zu Boden schlägt damit.
So wie JDS damals mit einem Schlag gegen Cain Velasquez.
Also für mich sah es so aus wie ein Enzigiri im Prinzip, auch was ihn auf dem
Hintergrund. Ja, das war auch ein bisschen hatte. Wunschdenken.
Oder Wutke, wie war das?
Er hat ihn auf jeden Fall, wenn er ihn erwischt hat, entweder hinterm Ohr oder so am Ohr erwischt.
Ja.
Es war ganz, ganz leicht. Also es hat ihn, glaube ich, wirklich mehr das Gleichgewicht gekostet, als ihn wirklich ausgenockt.
Ja, auf jeden Fall ist er dann direkt hinterhergelaufen und hat ihn dann mit Ground Pound gefinisht und sehr gute Leistung von Tyson Woff hier wieder.
Meine Lieblingsreaktion war immer in der ersten Runde vom Publikum, als Alan Patrick auf einmal durchdrehte und dann so ein Rolling Kick zeigte, also wirklich so eine Rolle vorwärts machte mit dem Kick. Und das ganze Publikum erstmal lachte.
Da habe ich weggeguckt.
Ja, ich habe da auch gelacht, das war wirklich sehr absurd. Also Alan Patrick hat ja scheinbar diesen Capoeira-Hintergrund so ein bisschen, da gab es ja auch viele Backstage-Videos, bei Reigns hat dann so ein Salto gemacht auf der Stage.
Backflip.
Genau, und
den sie sogar vor dem Kampf nochmal gezeigt haben. Da sollte der Kampf eigentlich losgehen, alle warten drauf, warum haben sie gewartet? Weil im Fight Pass mussten sie nochmal den Backflip zeigen.
Ja, klingt auch sehr sinnvoll. Und du hast halt schon gemerkt irgendwie, dass er im Laufe des Kampfes immer wilder wurde, weil du hast halt auch gemerkt, dass Tyson das mit seinem technisch richtig guten, sauberen Kickboxen eigentlich wunderbar kontrolliert hat, sodass Patrick sich halt scheinbar gezwungen sah, immer, immer wilder zu kämpfen. Und letztendlich wurde er da halt klassisch kalt erwischt. Taisimov sah auch sehr wütend aus nach diesem Eye-Poke, schien ja schwer angeschlagen zu sein, kam dann auch sehr, sehr aggressiv raus, hat den Kampf dann auch gefinisht und
Crumble-esque.
Sah hier weiter sehr gut. Ja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber er sah weiter sehr gut aus.
Doch, so weit
würde ich gehen. Sah er weiter sehr gut aus. Ich halte weiter sehr viel von ihm. Er ist halt für so ein, ist ja aus
Tschetschenien,
genau, da hat er durchaus, finde ich, einen relativ ungewöhnlichen Stil, dass er halt vor allem Striking-basiert kämpft, was ja aus der Region scheint es ja sonst eher so Ringen oder Grappling die dominante Disziplin zu sein. Bei ihm ist es das Striking.
Er hat das in Österreich gelernt.
Er hat sehr viel Knockout-Power auch, hat wie gesagt
gutes Striking. Von Nandor.
Der Roger Huerta-Schule und ich halte wirklich, muss ich sagen, sehr viel von ihm und ich bin auf jeden Fall gespannt auf seine weiteren Kämpfe. Es war jetzt der dritte Knockout-Sieg von ihm in Folge, alle drei in der UFC und das ist schon durchaus sehr beeindruckend.
Ja, ich meine Nandor, Turek, Taisumov.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist doch die große österreichische MMA-Schule.
Und er bekam kein Interview. Ich habe gehofft, dass er auch einmal so einen russisch-österreichisch-wienerischen Akzent hat.
Du kannst dir das ja bei Ground Pound angucken mit Abo Assetta.
Ja, bitte nicht.
Dann ging es weiter mit Arnold Allen gegen Allen Omer. Oder Oma, oder wie immer er heißen mag.
Oder Allen Oma und Arnold Allen. Ja, wie immer denn Harley Probleme mit hatte.
Ja. Und dann noch Alan Patrick auf der Card, dann war John Allen, der...
Ich kann, wie gesagt, denn Harley nur loben eigentlich die ganze Card über, aber diesen Kampf konnte er nicht kommentieren. Er hat diese Namen nicht im Griff.
Ja.
Er hat sich sogar geschworen, ich nenne den einen nur noch Arnold, den anderen nicht Oma. Er hat es trotzdem immer wieder nicht geschafft. Das war beeindruckend.
Das ist doch so ein Running Gag, das ist doch hervorragend.
Ja, ich weiß, aber er hat es immer wieder versucht und dadurch ist es, glaube ich, immer wieder passiert, dass er sich immer wieder verhasst mit hat. Und das tat ihm, glaube ich, unfassbar leid. Das hast du richtig gemerkt, wie ihm das richtig peinlich war. Es war nicht so wie Mark Goldberg, dem das irgendwann egal ist, wenn er seinen Namen aussprechen kann. Aber Dan Hardy, will so Pro sein, der möchte das wirklich richtig machen und der kriegt das einfach nicht hin. Der hat irgendwann über sich selbst gelacht, aber es war mehr so ein wirklich peinlich berührtes Lachen, wie, oh Gott, bin ich gerade schlecht. Und ja, das war schon relativ tragisch. Und hier steht gerade, dass Arnold Allen in der zweiten Runde gewinnt bei Schlagkraft.de.
Bei Schlagkraft.de?
Ich sag's dir bewusst, Schlagkraft.de, soll ich auch gerne diesen Fehler machen. Also bei Schlagkraft-ma.de, wo der Live-Ticker ist, gucke ich gerade nach. Und da steht, in Runde 2 hat Arnold Allen gewonnen. Das steht also auch bei Moonsault.de falsch. Schade. Na egal.
Machst du nix.
Recht mal kurz unbedingt.
Ich fand, Alan Omer hat das gut gemacht. Er hat diese Distanz kontrolliert. Wobei ich auch in diesem Kampf die erste Runde bei seinem Gegner hatte, bei Arnold Allen, hatte da auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, irgendwie hatte ich den Eindruck, hat das gut gemacht, hat den Kampf kontrolliert. Es wurde eigentlich immer klarer, dass der Kampf Richtung Allen Omer geht. Und dann hat er halt einen kleinen Fehler gemacht. Und diese komischen Power-Guillotines, die waren ja jetzt immer beliebter, seitdem ich glaube, der erste war Allen Burger, der die da gegen Koscheck rausgeholt hat. Und dann hat sich Arnold Allen halt den Kopf gegriffen. Ich habe das zuerst gar nicht richtig gesehen. Ich dachte zuerst, er hätte Guard oder wollte Guard pullen oder sowas. Und dann hat Alan Omar direkt getappt und hat hier einen sicher geglaubten Sieg weggeschmissen. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Bitte.
Jonas kann auch noch? Ich habe auch die erste Runde. Hallo?
Ja?
Ja, du bist da.
Ja, okay. Ich habe auch die erste Runde für Arnold Allen gegeben. Ich müsste mal bei NBA Decisions gucken. Da sind wir, glaube ich, auch auf jeden Fall in der Minderzahl.
Weil
so oder so fand
ich das, glaube ich, nicht, oder?
Eine enge, stimmt, da gibt's das nicht.
Bei den Punktrichtern war Oma 2-0 genau. Vorne.
Ich kann, also kann immer gucken. Ich habe ja die
Karte hier voll. Kann man sich sicherlich auch machen. Ich fand halt, dass sie sich anfangs ziemlich neutralisiert haben. Oma hat dann durchaus Vorteile gehabt im Stand, aber am Ende gab es halt einen Takedown, wo er vom Boden zumindest kontrolliert wurde. Also auch da enge Runde auf jeden Fall. Runde 2 hat Oma dann doch ziemlich klar gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann halt gab es halt dieses überraschende Finish, was halt sehr schön war. Überraschend vor allem für den Schiedsrichter, der nichts davon mitbekommen hat, was auch eine schöne Szene war, weil er auf der falschen Seite war und dann hat tappt und Arnold Allen hat sofort losgelassen, wie ein englischer Gentleman, der er scheinbar ist. Das fand ich auch sehr sympathisch hier. Generell fand ich ihn auch beim Media Day mit der Tasse Tee die ganze Zeit in der Hand und er wirkte eigentlich wie ein ziemlich sympathischer Kerl. Deshalb kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie jetzt schlimm war. Ich meine, klar, für Allen Omer ist es ja unglücklich. Hat jetzt in Bayern eigentlich viel Talent gezeigt. In seinem Debüt hat er für viele Leute auch gewonnen, was auch ein sehr enger und sehr guter Kampf war auf jeden Fall hier. War er für viele Leute klar vorne. Ist halt unglücklich, wie es für ihn lief.
Für alle Leute war er klar vorne.
Genau, wir hoffen mal, dass er noch eine dritte Chance bekommt. Aber was mir halt schon so ein bisschen auf den Keks ging, fand ich, war die Reaktion von einigen deutschen Fans und Seiten, die dann im Prinzip Arnold Allen so ziemlich unterm haben und gesagt haben, ja, also ich kann jetzt Arnold Allen auch nicht als Sieger Kolumne führen, weil er hat ja nur Glück gehabt und mehr hat
den. Ja, das ist absolut lächerlich.
Ne, also ich fand die eine Reaktion auch ein bisschen übertrieben, dass dann Leute sagen, das ist Arnold Allen ist der Star, den England braucht. So, ich dachte, ja gut, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen früh dafür. Aber ich meine, hey, er hat den Kampf gefinisht, ja, das ist wunderbar. Und deshalb sollte man ihm, finde ich, nichts von dieser Leistung wegnehmen. Was jetzt, wie gesagt, manche deutschen Fans, habe ich das Gefühl, so ein bisschen gemacht haben, sagen, ja, Omer hat sich selbst geschlagen und Arnold Allen, bläh. Also ich finde, man sollte ihn da auf jeden Fall für loben, das war eine wunderbare Leistung von ihm. Ist ja nicht so, als er wäre jetzt, selbst wenn man die erstmal in Runde an Omer gibt, er hat jetzt ja nicht Arnold Allen durchs Oktagon geprügelt und ihn komplett dekassiert und ist dann in die Guillotine gefallen oder so. Von daher sollte
man... Ja, aber pass auf, wenn Arnold Allen der Champion wäre, dann würdest du sagen, dass das Material aus dem Champions gemacht sind.
Richtig.
Und ja. Von daher, du musst sagen, Allen Omer hat den Kampf klar gewonnen bis zu dem Zeitpunkt, hat dann einen Fehler gemacht, den hat Arnold Allen, siehst du, jetzt bin ich auch schon den hat Arnold Allen hier wunderbar ausgenutzt, hat den direkt gefinisht, hat die kleinste Lücke ausgenutzt und das ist, ja, Allen Omer hat hier den Sieg verloren und Arnold Allen hat halt hier den Kampf wunderbar gefinisht, obwohl er eigentlich hier im Verlieren war gerade. Du musst dazu sagen, dass er nicht mal eine Woche Notice hatte. Ja? Wir konnten bei der letzten Schlagkraftausgabe nicht über diesen Kampf sprechen, weil wir noch nicht wussten, wer überhaupt der Gegner ist. Er hat Gewicht gemacht. Er hat 144 Pfund sogar nur gewogen.
Genau. Er hat, laut unserem Interview war das ja auch überhaupt kein Problem für ihn, weil das ja, er ist ja immer vorbereitet, hat er ja, glaube ich,
zu uns gesagt. Genau, hat er gesagt, ja. Und von daher, er hat dann hinten raus den Kampf gewonnen, also kannst du ihm eigentlich gar nichts vorwerfen, von daher. Und du solltest Leute halt auch immer nach ihrem zweiten Kampf beurteilen, nicht nach ihrem ersten. Ja, das sage ich ja immer wieder.
Genau. Du musst einfach mal fair bleiben, egal wie sympathisch man die Leute manchmal findet.
Das sollte man immer.
Und Omer ist mir sehr sympathisch gewesen in letzter Zeit. Aber tut mir auch wirklich...
Willst du nicht bitte kurz für alle Leute nochmal erklären, warum er Little Shane Carvin ist?
Ich wollte es gerade auch schon. Oh, ehrlich.
Weil sie dasselbe Fach studieren.
Ja.
Weil der UFC bei Shane Carvin immer so unfassbar stark rausgestellt wurde, dass sie sagten, oh Gott, wir haben einen richtigen Maschinenbauingenieur bei uns in Octagon. Das ist so beeindruckend. So ein unfassbar intelligenter Kerl kämpft im Käfig. Und das können wir uns gar nicht erlauben. Jemand, der so viel Geld verdienen könnte in der freien Wirtschaft, der kämpft hier im Octagon. Das ist unglaublich. Und bei Omer haben sie langsam damit auch angefangen. Das hat nämlich auch Gooden mehrfach erwähnt.
Okay.
Studium. Das fand ich wieder lustig, wo ich sagte, ah, okay, das ist, die machen hier wirklich in der Sizzle Carmen. Das finde ich schön.
wo ich hier nur gerade Wolf Manninger lese, wenn man in der Halle sitzt und dann Andy Friedlander zuhört, könnte bei einigen Announcements der Eindruck entstanden sein, dass er Wolf Manowar heißt. Zumindest war das bei Jonas und mir so. Das nur nebenbei. Wenn die Einblendung fehlt, dann spielt die Fantasie einem manchmal einen Streich. Aber gut.
Aber wie gesagt, zum Kampf habt ihr ja fast alles schon gesagt, was man auch erwähnen sollte. Alle Aktionen, die Allen zeigte, war wie ein Nick-Hein-Kampf. Er war auch komplett auf Konter ausgerichtet. Er hat, die ganze Aggression ausleben lassen. Alles, was Allen positiv sagte, war ein Konter. Und das habe ich in der ersten Runde klar gesehen. Deswegen hatte ich auch die erste Runde eigentlich sogar bei Allen gesehen. Wo ich sagte, okay, er ist vielleicht jetzt nicht jemand hier, der die Kontrolle über den Kampf nimmt, aber die besseren Aktionen sage ich eigentlich bei Allen. Aber wenn man die
bei welchem Allen? Arnold Allen.
Ja, bei Nachnamen okay. Allen.
Verstehe, ja, bitte.
Aber wenn du die Bomber siehst, ich habe überhaupt kein Problem. Und deswegen war es halt so schade, dass halt Oma dann den Fehler machte und den Kampf mehr oder weniger wegwarf, denn er sah auch in der dritten Runde wieder besser aus. Aber naja, was willst du machen? Das ist halt Mixed Martial Arts. Ich hoffe, er kriegt noch, wie gesagt, eine Chance. Es ist schon beeindruckend, dass ich immer noch so denke, eigentlich ist er von den ganzen deutschen Kämpfern vielleicht derjenige, der das größte Talent hat,
ja,
wirklich was zu zeigen, und er ist derjenige, der nur ein zweites vielleicht bald entlassen wird. Aber man sieht ja auch Peter Sobotta an, das muss nicht immer Schluss sein.
Ja, Dennis Siever ist ja auch auf seinem zweiten UFC-Run.
Genau.
Gut, machen wir mal weiter mit Nohat Lahat gegen Niklas Bäckström. Und da muss ich kurz erzählen, in der ersten Runde wäre ich fast eskaliert. Ich meine, die ganzen Medienvertreter, ja, die sind manchmal mehr, manchmal weniger neutral. Da gibt es schon mal Applaus, da wird schon mal gejubelt.
Wollen wir vom Weigh-In erwähnen, die Leute in den Chris Weidman-T-Shirts, was ich auch sehr schön fand.
Es gab Leute in Chris Weidman-T-Shirts? Ja,
natürlich. Die saßen direkt vor uns bei den Weigh-Ins im Medienbereich.
Ach ja, stimmt. Die Leute mit Chris Weidman. Ja, logisch. Klar. Also die Presse ist da mitunter mal nicht so neutral, wie sie eigentlich sein sollte. Man ist natürlich immer schwierig, so ein bisschen seine Favoriten dann da natürlich so ein bisschen anzufeuern, innerlich zumindest. Aber man sollte jetzt nicht aufstehen und applaudieren oder solche Geschichten. Wenn Niklas Bäckström in der ersten Runde einen Gogo oder Omoplata geholt hätte, hätte ich aber auf dem Tisch gestanden, aber da kannst du sowas von Gift drauf nehmen. Ich war sehr begeistert. Ich glaube, Jonas fand es ein bisschen lustig, als er dann zuerst den Gogo-Plata hatte und den dann verloren hat und ich dann gar nicht mehr gesehen habe, dass es überhaupt noch zu einem Omo-Plata kam. Ich
habe den Omo-Plata einfach verpasst, weil du so fertig warst schon.
Ja, ich war wirklich fertig mit der Welt. Ich muss ja irgendwann so, Jonas, ist das ein Gogo-Plata? Das ist ein Gogo-Plata. Ich wäre fast eskaliert. Ohne Scheiß.
Also Jonas antwortet, nein, ist ein Hell's Game.
Dann hätte ich aber gewusst, dass das der Finisher vom Undertaker ist, der ja ein Gogo-Plata ist. Richtig. Ja. So leicht kannst du mich hier nicht aus der Reserve locken. Zu dem Kampf ganz kurz. Bäckström hat für mich die erste Runde gewonnen, auch natürlich durch den Omoplata, wie auch immer. Lahat hat ganz klar die zweite Runde dominiert. Ich hätte da auch eine 10-8 gegeben, hat ja auch einen Punktrichter. Dritte Runde 10-9 dann für Bäckström wieder, was mich gewundert hat, dass er dann auch so wieder so gut zurückgekommen ist. Was heißt gut, er hat den Kampf halt, er war der Aggressator, kann man sagen, in dem Kampf, in der dritten Runde. Und für mich gab es eigentlich zwei mögliche Scorecards, 28-28, wenn jemand 10-8 die zweite Runde gegeben hatte, oder wenn, wie das im deutschen MMA ja immer so ist, die Runde dann 10-9 gegeben wird, war es dann halt für mich ein 29-28 für Bäckström. Dann gab es eine Majority Decision mit einmal 10-8, also 28-28, und dann haben zwei Leute wohl die erste Runde, glaube ich, bei Nohat Lahat gesehen und somit 29-28 für Lahat. Niemand wusste Bescheid, es gab einige Buß in der Halle, wahrscheinlich auch aus der Presse, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz verfolgt und
Es gab ja schon auf Bloody Elbow zum Beispiel die bösen Unterstellungen, dass das blanker Antisemitismus gewesen wäre, wegen der, was war das, Israel-Flagge. Ich kann das jetzt nicht zu 100% ausräumen.
Ich glaube eher mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht.
Wie gesagt, auf Twitter wurde eigentlich nur geschrieben, wie Leute beeindruckt waren, dass die deutschen Fans ihn nicht ausgebuht haben.
Ja, das haben sie schon ein bisschen gemacht.
Es
waren sicherlich auch natürlich einige Schweden da und es war eine Merkung.
Und Bäckström ist so unfassbar sympathisch.
Ja, ist ein sehr
sympathischer.
Sehr sympathischer Psychopath. Auf einmal wird er immer besser.
Das wollte ich ja zuerst schreiben, also gesagt, das versteht vielleicht nicht jeder. Dann habe ich gesagt, Psychopath.
Gut. Also ich kann ja mal kurz sagen, natürlich dieses Grappling vom Boden von Bäckström war hervorragend, absolut großartig. Er wirkte in Runde 1 eigentlich komplett dominant, wie ich fand. Ich meine, er hat ja dann die Backmount sich geholt, einen Rear-Naked Choke, einen Armbar versucht und so weiter und so fort. Im Prinzip kannst du argumentieren, dass Lahat von der Ringglocke gerettet wurde, fast schon. Und dann wurde er in Runde 2 so unfassbar verprügelt, wo auf einmal seine Cardio komplett weg war, scheinbar. Er hat irgendwie scheinbar gedacht mental, dass er in Mexico City kämpft oder so. So wirkte er auf jeden Fall. Hat unfassbar viel auch im Stand eingesteckt. Diese Sweeps von Lahat in Runde 2 und in Runde 3 gab es, glaube ich, auch einen, wo Backstrom Takedown holt und einfach in die Mount gedreht wird, als wäre es das Einfachste auf der Welt. Submission-Versuch von Lahat gab es dann. Also wunderbare Runde, ich habe sie hier 10-8 gegeben und dadurch halt am Ende hatte ich einen Draw. Runde 3 hat sich Backstrom halt so ein bisschen zurückgekämpft, da ist der Kampf ein bisschen abgeflacht, es gab nicht mehr ganz so viel Action. Und ich habe halt damit gerechnet, es gab eine 10-8-Runde, da habe ich auch nicht mit gerechnet und dann hieß es halt, ja, zwei andere Scorecards waren 29-28, damit war mir klar, okay.
Backstrom hat's gewonnen.
Genau, Backstrom hat gewonnen, auf einmal kriegt Lahat die Decision, das war schon sehr merkwürdig.
Jonas hat geboot.
Das habe ich nicht getan, natürlich nicht. Ich habe mich halt gewundert. Jonas
mag ihn ja auch nicht.
Genau. Ich habe mich auf jeden Fall gewundert, weil ich mir halt gedacht habe, okay, kann man den Kampf für Lahat scoren, kann man vielleicht sogar... Andererseits irgendwie schwierig, weil die erste und die dritte Runde fand ich schon relativ klar für Backstrom, aber vor allem die Art und Weise, wie diese Runden gescored wurden, fand ich halt schon sehr, sehr merkwürdig. Also diese Runden für Lahat zu geben, fand ich dann, wie gesagt, schon etwas komisch. Letztendlich war es halt trotzdem ein sehr enger Kampf. Ich hatte ihn als Draw gescored, das schien ja auch so die typische Scorecard zu sein, wenn ich mich so online
angucke. Es haben zwei Scorecards für Lahat. Dann haben 2, 4, 6, 8 haben einen Draw und 4 haben es für Backstrom gescored.
Genau, also von daher eine Robbery kann man es nicht nennen. Es war sicherlich unglücklich. Ich war, muss ich sagen, auch enttäuscht von Backstrom, der hier, fand ich, nicht wirklich toll aussah.
Und weil er der Ninimaki-Killer ist.
Ich hätte da eigentlich eine ziemlich eindeutige Leistung von ihm erwartet, muss ich sagen. Aber hey, Lahat hat mich hier auch positiv überrascht, auf jeden Fall. Dadurch wurde... Ja, vielleicht der beste Kampf des Abends. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht spontan. Auf jeden Fall war es, wie ich fand, ein sehr unterhaltsamer Kampf.
Das hat $50,000 dafür bekommen, dass die 3 Runden lang verprügelt wurde.
Es war auf jeden Fall auch der erste Kampf, der über die Distanz ging, aber er war auf jeden Fall keineswegs langweilig und wunderbar.
Ich glaube, ich will nicht mal groß was hinzufügen. Ich glaube immer noch, dass Jonas jetzt Niklas Backstrom noch viel lieber mag, weil er irgendjemand auf Blade Elbow ihn jetzt als YOLO genannt hat.
Nein, das fand ich sehr unpassend, weil YOLO Backstrom klingt halt scheiße. YOLO Romero, das ist halt vollkommen natürlich und wunderbar, aber YOLO Backstrom, das klingt halt einfach nicht.
Also ich hatte den Kampf 1928 für Backstrom und war da auch ziemlich sicher. Ich fand's, wie gesagt, komisch, dass Lahat gewonnen hat, aber meinetwegen, mir soll's recht sein.
Wie gesagt, ich konnte 2 Scorecards verstehen und diese beiden von den dreien da irgendwie gar nicht. Aber gut, so ist das Leben, da machst du nix. Ich hatte mir gerade wegen dem Gogo-Plata und der Omo-Plata hier einen Sieg von Backstrom gewünscht.
Jonas kann Boston nicht schreiben, fällt mir gerade auf.
Ich glaube, das war der erste Kampf, wo das Internet komplett funktioniert hat.
Was kann ich nicht schreiben?
Boston. Das ist so geschrieben, wie man es ausspricht.
Boston?
Ja, Boston.
Auch wenn der Wutke mich kritisieren würde für sowas, da wäre ich aber... am Boden zerstört.
Ich habe den halt noch nie so ganz gelesen. Ich
nutze ihn halt ja, das finde ich schön, dass du den nicht gelesen hast.
Ich habe ihn gelesen, aber ich habe nicht auf alles geachtet.
Muss ich das sagen. Kann live schon mal passieren, gerade wenn man den Text dreimal schreibt.
Ja, das sage ich ja immer wieder.
Das ist absolut richtig.
Und vor allem, meine Aufmerksamkeit lag ja immer auf Scott Eskim, seinen Kreuzrittern, die ich, glaube ich, durch das ganze Video ständig erwähnt habe.
Ja. Das war der Kampf, wo es dann nochmal darum ging, das Internet zu checken. Es war eine sehr nette Dame von der UFC da, die sich immer sehr bemüht hat, das Internet mal nachgefragt hat.
Die kuriose Lage irgendwie, dass in der vierten Reihe ging es bei niemandem, aber in den Reihen davor ging es irgendwie bei fast allen. Also ja,
es war sehr merkwürdig.
Wir waren 5 Meter vom funktionierenden Internet, ja noch nicht mal 5 Meter entfernt. Das war irgendwie,
glaube ich.
Ja, es war irgendwie sehr merkwürdig alles, aber...
Was war hervorragend, dass nämlich nebenan hatten wir 2 holländische Kollegen, die haben dann ihre Smartphones rausgeholt und Angry Birds gespielt.
Und den Joint.
Also die haben nicht den geringsten, wie sagt man, Effort, sagt man auf Englisch so schön, gezeigt, irgendwas Journalistisches in irgendeiner Form zu tun.
Ja, sie haben eine sehr journalistische Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt erwähnen möchten.
Ja, doch. Ich meine, du schreibst mir die ganze Zeit, das ist das Einzige, worauf ich hinaus will. Dann fragt jemand, Und ich musste auch zweimal hinhören und der Jonas und ich waren so, so völlig irritiert. Dann fragte einer von denen, ob sie jetzt noch Goodiebags kriegen. Und die Dame von der UFC sagte dann, was, Goodiebags? Ja, in Polen hätte es für die ganze Presseabteilung so Goodiebags gegeben, wo dann irgendwelche, Apfel und Joghurt.
Eine Alexander Gustafsson Halskette hat er, glaube ich, gesagt.
Ja, irgendwie sowas.
Also eigentlich wollte er bestochen werden.
Ja, keine Ahnung, der wollte einfach irgendwas zu tun haben,
wenn er sein Goodiebag spielt. Es gab dann die, wie ich fand, sehr schlagfertige Antwort, this is your Goodiebag, hat sie dann auf diesen Platz gezeigt und damit war dann auch vorbei.
Also das ist große.
Also, damit hat sie auch völlig recht.
Ja, natürlich.
Ja, der hat eine Gratiskarte bekommen, dass er Angry Birds spielen kann.
In der vierten Reihe. So. Scott Ascam hat eine Kreuzritter-Schar von Fans
Kindern, die nicht 18 waren und trotzdem in Halle waren.
In der ersten Reihe gehabt, ja. Diese Fans sind mir über das ganze Wochenende hinterhergelaufen. Die waren zuerst in meinem Hotel. Dann waren sie am Brandenburger Tor, während ich da war.
Wo soll sie sonst sein?
Dann waren sie bei der Fightcard direkt neben uns und haben ohne Ende Geld dafür bezahlt, dass sie da sitzen durften, wo sie saßen. Also Scott Ascam ist sogar noch rübergegangen zu ihnen.
Genau, der ist bei irgendeinem späteren Kampf, hat sich einfach zu denen gesetzt.
Hin und her gelaufen. Auch
das Play-by-Play komplett vernachlässigt habe erstmal. Das war alles sehr schön.
Und nach dem Kampf war die Scott Ascam Aftershow-Party bei mir im Hotel. Die haben unten die Lobby abgesperrt für Scott fucking Ascam.
Was ich auch sehr schön fand, als ich vor der Show zum Hotel gegangen bin, um mich mit dir zu treffen, hing auch im Fenster einfach so ein riesiges Scott Ascam-Fahne.
Nee, die hing draußen sogar, glaube ich.
Ja, oder im Café des Hotels hing da einfach so eine riesige Flagge. Es war einfach hervorragend alles.
Ja.
Phantasmus-Kampf war ja.
Zum Kampf möchte ich sagen, dass Scott Ascam zuerst unter Druck geladen ist, dann irgendwie einen Kniestoß gezeigt hat und dann puncht, da war der Kampf vorbei. Ich habe direkt bei Twitter für das Post-Fight-Interview einen Übersetzer gefordert und war auch überrascht und erfreut zugleich, dass die gesamte anglophone Gemeinde bei Twitter genau das gleiche gefordert hat. Es war eine Katastrophe.
Das Problem war, du konntest ihn verstehen, wenn er langsamer gesprochen hätte. Der hat aber so schnell gesprochen.
Genuschelt.
Dass du überhaupt gar nichts verstanden hast. Ich habe nur verstanden, dass er immer grundsätzlich für jeden Kampf einen Performance-Bonus bekommen möchte.
Das hat nur keiner verstanden, deswegen ist das natürlich schade.
Ja, und dass er ihn diesmal auch 100% bekommen wird und er ihn noch verdient hat. Das habe ich verstanden und er hätte natürlich nicht bekommen nebenbei.
Es war übrigens eine gute Idee von der UFC, ihn nachher auf der Post-Fight-Presskonferenz nicht mitzunehmen.
Ich glaube, wenn er nicht voll auf Adrenalin ist, dann stehst du ihn sogar.
Das kann der, und wenn er vorher nicht kassiert hat ohne Ende, aber ich weiß nicht.
Auf jeden Fall ist so wie Terry Atom.
Terry Atom kommt ja aus Liverpool, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das ist ja ein Scouser-Akzent.
Ich kann das nie verstehen.
Ja, doch, das ist kein Problem. Das ist eine Sache, das ist eine Gewöhnungssache.
Müsste sein, aber trotzdem würde ich ihn nie verstehen.
Ja, und er kommt aus, ich glaube, Yorkshire. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo das ist. Ja,
Yorkshire. Ich wurde angekündigt.
Guck mal nach. Aber ihr könnt ja schon mal weiterreden. Ah, der
Yorkshire. Niklas Backstrom kam aus dem Norrland, obwohl er eigentlich aus dem Upland ist.
Ja, also Scott Ascam hat diesen wunderbaren Stil, dass er unfassbar groß ist und auch durchaus...
Also gut sein ist ein Stil.
Distanz kämpfen, glaube ich. Das ist so ein bisschen das Problem.
Das und das Santos. Okay, sorry, ja.
Antonio Dos Santos wurde mal beschrieben als Middleweight Pat Barry, also er ist sehr stämmig und relativ, wollte halt natürlich in den Infight und hatte damit anfangs auch richtig viel Erfolg und Ascam konnte nie die Distanz wirklich hinstellen, stand immer im Clinch und Käfig und ich dachte schon, okay, das läuft überhaupt nicht gut und dann hatte er mit dem Rücken am Käfig stehen diesen unfassbar harten Uppercut gelandet, wo ich eigentlich überrascht war, dass Dos Santos da nochmal aufgestanden ist danach. Hat aber gefinisht mit, hat hier sehr schönen Finishing-Instinkt gezeigt mit dem Headkick und dann den Knees. Und dadurch hat er seine heilige Mission auch erfüllt und wird jetzt weiter seinen Kreuzzug fortsetzen durch die Middleweight Division. Und wie gesagt, anfangs sah er nicht wirklich gut aus, aber dieses Finish war wirklich klasse.
Ja, also er hat damit einen wunderbaren Killerinstinkt bewiesen. Mehr muss man dazu auch nicht mehr sagen. Außer natürlich, dass Dos Santos zu Shipwreck to Boston rauskam, wie gesagt, das waren wir
schon erwähnt. Ach ja.
Und das, ich habe es immer noch nicht verstanden. Er hat auch eine geile Robe angehabt, diese Sleeveless, die war ja sleeveless und er hatte natürlich trotzdem die Kapuze aufgesetzt, hatte ein Kreuz um Hals gehabt. Er sah aus wie wirklich so ein Charakter aus einem Videospiel, wie so aus einem Tekken-Charakter. Und es war relativ tragisch, dass er verloren hat. Aber ich meine, gegen Kreuzritter kannst du nochmal verlieren.
Klar, logisch. Ich habe übrigens ganz vergessen zu erwähnen, dass ich ja auch mit Pat Barry gesprochen habe. Bei den, vor den Weigh-ins. Und dass Pat Barry im Moment kein Kickboxing-Training, nur Kickboxing-Training macht, sich auf keinen speziellen Kampf vorbereitet, weil er erst zum Drawing Board musste nach seinen weiten Kämpfen jetzt im Kickboxen, dass er sich vorgenommen hat, einen Marathon zu laufen. Da habe ich gedacht, ob er nicht vielleicht erstmal mit einem Halbmarathon anfangen wollen würde.
Beim Triathlon mit Nikias.
Dann hat er sich entschuldigt dafür und hat gesagt, er hätte das verwechselt, er würde einen 5K laufen wollen.
Ja, das passiert schon mal.
Das ist absolut großartig. Pat Barry, ein sehr lustiger Zeitgenosse. Ja, gut, machen wir mal weiter mit. Sogar das ist er, auf jeden Fall. Magomed Mustafayev gegen Piotr Hallmann. Und da habe ich zum Jonas vor dem Kampf gesagt, wenn Hallmann klug ist, nimmt er den Kampf zu Boden. Das hat er, ich glaube, ein, zwei Mal versucht und geschafft. Und im Stand ist er dann ziemlich krass outstriked worden, wie ich fand. Es gab einen Cut, da hat der Ringrichter bzw. der Arzt dann den Kampf gestoppt. Wir konnten es überhaupt nicht sehen. Ich habe auch keine Ahnung, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Mich hätte dazu mal die Meinung von Van Becker interessiert, der wahrscheinlich extra aus Magdeburg angereist ist für diesen Kampf. Ich glaube, der Wutke kann das ganz gut zusammenfassen eigentlich.
Ja, also die Wunde, ich habe ja geschrieben, er hat keine Augenbraue mehr, sondern einfach nur irgendeine rote, fleischige Öffnung da gehabt.
Ich habe ja schon, ich habe bei Twitter echt schon darauf gehört, dass das Wort Vagina fällt.
Ich habe es nicht benutzt und das war sogar, ich hätte es sogar nicht benutzt, bevor du mich gemaßregelt hast.
Ja, hervorragend, sehr gut.
Das wusste ich ganz genau, dass ich das Wort nicht benutzen sollte. Ja. Es hätte auch nicht wirklich gepasst in diesem Fall, muss ich das ehrlich sagen.
Ja, ja. Weil ich meine, Leute als Psychopathen zu bezeichnen, das ist in Ordnung, aber bloß keine weibliche Anatomie irgendwie, das geht so weit.
Ich habe einen sehr, sehr
feministischen Post. Es war nicht in Ordnung.
Ich habe einen großartigen feministischen Post gemacht, den du sogar in deinen Report hier reingesetzt hast.
Selbstverständlich habe ich das getan.
Also bitte, der muss an mir vorbeigegangen sein.
Also lass mich mal in Ruhe hier, ja? Also Peter Hormann hatte hier das Problem gehabt, dass wir natürlich unseren lustigen Ringarzt aus Deutschland hatten. Der aber auch durchaus recht hatte. Die Wunde war wirklich so, die ganze Augenbraue war weg und da war halt einfach nur Blut. Da war kein Blut, da war Fleisch. Und man konnte halt wirklich schon drauf sehen, was da so drunter ist, was unter der Haut so ist. Und man konnte sich überlegen, okay, geht der Kampf weiter oder geht der Kampf nicht weiter? Der Ringarzt hat sich das angeguckt und gesagt, man sah es schon beim ersten Blick, als er so in den Kotzkäfig kam, wusste er sofort, der Kampf wird abgebrochen. Der Kampf wird zu 100%. Der hat so einen Blick gehabt wie, oh Gott, sieht das eklig aus. Und hat sich das also angeguckt und hat dann noch so eine Wunde unter den Augen, das hat er sogar fast sogar getan, hat er noch eine Wunde unter den Augen gehabt und hat sich das so angeguckt und hat gesagt, ja, sieht nicht gut aus und hat den Ringrichter erklärt, ja, es wird halt, wenn immer ins Auge bluten und die Wunde wird sich nur öffnen, hat er halt wirklich mit Händen ganz groß erklärt, das fand ich sehr, sehr geil.
Hat er noch geöffnet?
Die Wunde werden noch geöffnet.
Ich dachte gerade, du wolltest sagen, dass er mit Händen und Füßen in der Wunde zu
ist. Auf jeden Fall hat er das sehr, sehr klar gemacht, dass hier die Wunde relativ schwierig ist. Und der Ringrichter hat auf jeden Fall auf ihn gehört und gesagt, okay, wenn der Ringarzt sagt, du kannst nicht kämpfen, kannst du nicht kämpfen. Und der Kampf wurde abgebrochen. Und ich bin mir 100% sicher, in vielen anderen Regionen wäre der Kampf nicht abgebrochen worden. Und es wäre vielleicht sogar, okay gewesen. Aber so wie die Wunde war, war sie halt sehr offen und sie hätte ihn die ganze Zeit auf jeden Fall sehr stark behindert. Und ich bin auch bei solchen Sachen immer lieber, Vorsicht ist nie wirklich falsch. Es ist halt schade für Allman, weil man hat ja gesehen, dass man durchaus dann noch gewinnen kann mit dem Tyson Woff mit seinem ohne Auge. Hat er trotzdem den Kampf gewonnen. Vielleicht hätte es Peter Allman auch ohne Augenbrauen machen können. Aber ein bisschen Pech dann für ihn, aber Mustafa hätte den Kampf wahrscheinlich eh gewonnen. Die erste Runde fand ich auch total ausgeglichen. Ihr sagt, das war eine 10-10-Runde. Und dann habe ich auch gesagt, das ist eine Runde, die kann ich nicht scoren. Macht Score, wie ihr wollt. Das ist mir egal. Es war eine 10-10, hundertprozentig. Und naja, Mustafa hatte für mich die härteren Treffer gelandet. Das hat er ja auch bewiesen, indem er so einen Cut geöffnet hat.
Hervorragend. Willst du noch was sagen, Jonas?
Nee.
Gut, dann kam der Opener. Ein sehr asiatisch anmutender Reporter neben mir.
Kreuzberg?
Nein, stammte aus Frankreich. Und dann sagte er mir, dass er sich auf diesen Kampf sehr freut. Und dann wollte ich natürlich eine Meinung zu Ulka Sasaki haben, aber eine Meinung zu Taylor Lapillus bekommen. das war sehr hervorragend.
Hoffentlich hast du nicht so ganz genau angesprochen, dass er
nein. Nein, ich habe es nicht so gemacht, dass es offensichtlich war, was ich hören wollte. Nein, ich habe gedacht, erzähl mir doch mal was zum Pacific Rim Champion, der ja eigentlich seinen Titel schon verloren hat gegen einen gewissen Leandro Issa, der ja, und das ist interessant, Jonas, im Jahr 2013 mal gegen einen gewissen Yusup Sadulayev gewonnen hat.
Das finde ich vollkommen uninteressant.
Der dir vielleicht noch
was
sagt aus seinem Kampf gegen einen gewissen Hideo Tokoro bei einer Jahresendshow.
Hallo, was? Ich hatte gerade einen Aussetzer, ich habe nichts gehört.
ja, natürlich, klar. Taylor Lapillus hat hier den Kampf dominiert. Ulka Sasaki kam mit sehr viel Vorschuss vorbei. Wir werden dann Ulka Sasaki wahrscheinlich wiedersehen auf der UFC Japan Show mit Nick Hein zusammen in der Saitama Super Arena. Und viel mehr kann ich hierzu eigentlich nicht sagen.
Ich kann nur sagen, dass ich Lapillus Namen komplett die erste Runde falsch geschrieben habe.
Das bin ich aufgefallen, weil ich kein Internet hatte zu dem Zeitpunkt. Da bist du nochmal davon gekommen.
Ich habe mich ja noch für entschuldigt. Das war relativ schlimm. Aber der Kampf war auch relativ schlimm. Ulka Sasaki oder Yuta Sasaki, Yuka Sasaki, ne? Ging jeden auf die Nerven, weil er so kämpfte, wie man sich japanische Kämpfer vorstellt. Total einseitig im Stand-up komplett. Ohne jede Chance. Und Lapillus hat hier fast schon richtig gute Attack-Defense bewiesen. Das war ein richtig großer Aufstieg, nachdem er gegen Rock Lee vor kurzem gekämpft hat. Freut mich, dass er hier hier in Japan auch mal verprügelt hat. Saki war wie ein Rückschritt in ganz alte Zeiten. Das war schon fast tragisch zu sehen. Er hat einen Takedown nicht holen können, wurde stehen, absolut verprügelt. Dafür, dass der gute Taylor mal nicht gegen Dennis Siever kämpfen durfte, war das eigentlich ziemlich gut. Also ich bin sehr beeindruckt gewesen von Lapillus. Zeigt hier durchaus Talent, aber gegen Sasaki war es halt auch nichts wirklich Beeindruckendes eigentlich.
Gut. Wie hat uns denn die gesamte Card gefallen? Hallo?
Ja, sehr unterhaltsam, wie ich fand. Also meine Erwartungen wurden massiv übertroffen, obwohl ja eigentlich gar nicht so massiv, weil die Card fand ich auch vorher schon ganz gut.
Die war besser als die letztes Jahr.
Ja, es gab ja Leute, die gesagt haben, schlechteste UFC-Card aller Zeiten, schlechteste Card des Jahres, auch von vielen Leuten, die ich durchaus UFC sehr für ihre Meinungen Krakau respektiere. Genau, zum Beispiel UFC Krakau fand ich deutlich schlechter. Ich glaube, die Manila-Show oder irgendwelche von den Asien-Shows auf jeden Fall, auch auf dem Papier, gab es hier, finde ich, einen sehr interessanten Main-Event, viele Talente auf der Card, also ist auch eine Fight-Pace-Card, aber bei weitem keine schlechte Card, wie ich fand. Und auf dem Papier war sie halt auch sehr unterhaltsam. Was mir vor allem aufgefallen ist, ich habe halt den direkten Vergleich zu Schweden. Da ist natürlich der eine Unterschied, dass die Show da um 5 Uhr erst zu Ende war, statt um 11:30. Und dass ich vielleicht die Zeit noch ein bisschen gezogen hat. Aber nach der Show in Schweden war ich einfach nach jedem Kampf kurz Backstage, habe mich da kurz hingesetzt, habe kurz geguckt, was bei Scrums los ist, bin dann gemütlich wieder zurückgelaufen. Ich habe Mr. Finland verpasst dadurch, aber sonst nichts. Bei dieser Show konntest du dir noch nicht mal was zu trinken holen zwischen den Kämpfen.
Es war wirklich der Wahnsinn. Es war also wirklich...
Ich glaube, Freakman war ja auch sehr begeistert, weil er ja irgendwie viele Befürchtungen hatte, dass er da ewig sitzt und rumwartet, wenn es
Finishes gibt oder so. Ich habe einen Witz von Jonas Niveau gemacht. Ich habe gesagt, es geht hier Schlag auf Schlag.
Ja, also absolut. Das war wirklich sehr beeindruckend. Das ist natürlich der größte Vorteil von Fight Pass. Die müssen keine Werbung machen, die müssen auf keine Fernsehsender warten. Die müssen, also im Prinzip hätten sie noch nicht mal eine Pause bis zur Maincard machen müssen, weil es natürlich eigentlich auch absurd ist, dass du dieses Konzept hast, wenn es eh alles eine Show ist, aber es muss natürlich zwei verschiedene Streams geben, naja gut, aber trotzdem, die Pause hat man nach den Prelims auch wirklich gebraucht, fand ich, das war auch sehr angenehm und dementsprechend war ich wirklich rundum... Die
Pause war aber auch nur da, weil der Amerikaner-Kampf nur ein paar Minuten ging mit...
Ja, also wenn der über die Distanz gegangen wäre, dann hätte man auch nur 5 Minuten
gehabt. Ja, richtig, also...
Aber die machen zwei verschiedene Streams, beziehungsweise das 9 Uhr angekündigt, weil es ja nicht an allen Ländern auch aufs Fight Pass läuft, sondern halt auch im Fernsehen zum Teil. Deswegen brauchen die halt diese 9 Uhr oder diese Pause dann.
Von daher, ich war sehr, sehr begeistert. Die Sitze waren großartig. Das Einzige, was natürlich auch sehr schön war, der erfolgreichste Tweet von uns aller Zeiten, glaube ich, dass es Backstage Penne-Nudeln gab.
Genau, das war sehr schön. Da ging es schon gut los. Da habe ich, glaube ich, 6 Follower mit einem Tweet nur gekriegt.
Genau, und die einzige Sache, die man halt wirklich kritisieren kann, war das Internet. Das war halt sehr ärgerlich, weil das einem die Arbeit doch sehr erschwert hat. Aber letztendlich ist das auch nicht so wirklich schlimm. Und es war eine rundum schön, ein rundum tolles Erlebnis eigentlich.
Es war sehr schön. Also gerade, weil wir auch dann uns weiter hinsetzen konnten und so ein bisschen miteinander quatschen konnten. Das hat die Sache sehr, sehr erleichtert. Aber es ging trotzdem Schlag auf Schlag, wie ich schon gesagt habe. Uns folgt jetzt auch Rap Lyrics Rocks aktuell. Gerade dazu gekommen. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Ich weiß, wir kriegen immer relativ wenig Feedback. Ihr seid ja sehr feedbackfaul zum Teil. Die Sache.
Du die immer Feedback schreiben? Ihr seid nicht feedbackfaul.
Natürlich. Es fühlen sich ja auch immer die falschen Leute angesprochen dann. Einige Leute auf Facebook dann sagen, ja, mal schauen, Feedback und so. Die Sache lebt vom Feedback und wir brauchen das Feedback, weil so können wir nur Dinge besser machen. Und wenn, ich weiß, ja, man tendiert natürlich dazu immer, wenn es einem gefällt, dann nicht dazu zu schreiben. Nichtsdestotrotz, nochmal die Bitte, schreibt bitte Feedback. Es wäre sehr, sehr schön, weil wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben und ich hoffe, dass es auch einigermaßen rübergekommen ist.
Das gilt natürlich auch für meine Artikel, die ich alle geschrieben habe. Dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. Und natürlich schreibt uns iTunes-Bewertungen, um denen mal wieder zu
natürlich. Schreibt uns iTunes-Bewertungen oder geht auf unsere Homepage schlagkraft.de.
Genau, und vielleicht beenden wir das damit. Ich weiß nicht, Wutke, willst du noch irgendeinen Finish
zum Abschluss machen? Ich bin noch überrascht, dass du nicht noch einen Patreon aufgemacht hast, nur damit du es erwähnen kannst, dass wir einen Patreon haben.
Genau. Also Wutke, hast du noch was? Sonst möchte ich das Schlusswort gerne jetzt machen.
Ja, ich sag noch ganz kurz, mir hat wirklich die Show grundsätzlich gefallen. Ich fand durchaus solide bei der Karte. Ich dachte so gedacht, ja, die Karte klingt gut, es fehlt vielleicht der große Name. Aber ich habe gedacht, es wird eine gute Show und genauso gut wie die letzte Show. Und ich fand hier die Undercard richtig stark. Und viele Leute haben gesagt, die könnte sehr viel versprechen. Und das hat die Undercard hat auf jeden Fall alles gehalten, was man sich versprechen konnte. Hat Facebook ein bisschen überliefert. Und das fand ich sehr schön. Also hatten vielleicht neuen Star in Mr. Finland gefunden und sonst war alles unterhaltsam, also Thumbs up.
Genau, und Jojo, du hast ja gesagt, dass du Mr. Finland immer noch nichts abgewinnen kannst. Vielleicht kann ich dich ja jetzt überzeugen. Ich habe jetzt einen Tweet von ihm gefunden. Ich hoffe, du hast ihn noch nicht gesehen.
Nein.
Es ist ein Bild, wie er das Finish gegen seinen Gegner ansetzt und dazu ist der folgende Text, ich lese mal vor. At Shamrock Ken, I can teach you how to do a real naked
choke. Ja, ich sehe es gerade. Es ist hervorragend. Ja, das überzeugt mich nicht.
Oh.
Ja, schade, Jonas.
Ich gebe es auf.
Ja, besser ist das. Ja, wenn Mr. Finland dann seinen nächsten Kampf verliert gegen irgendeine Pfeife, dann ist das auch wieder vorbei.
Gegen Tom Nimmick gekämpft und verliert.
Ich dachte kurz, du sagst Tom Kong Watson. Wir waren kurze Zeit übrigens mal davor, mehr Follower zu haben als Leuten, die wir folgen. Das ist jetzt leider wieder nichtig, aber...
Achso, ich hab UFC England entfolgt bei der Show, weil die ganze Zeit immer nur... Die musste mal wieder folgen. Entschuldigung.
Macht ja nichts. Schade.
Weil die haben immer die ganze Zeit diese Vines verschickt und die haben immer automatisch angefangen zu öffnen. Das war auf einmal sehr, sehr unangenehm,
wenn du
auf einmal
den
Stream auf der rechten Seite guckst und links auf einmal fängt auch ein Video an. Das hat sehr, sehr abgelenkt. Und ich gucke... Dann habt ihr mir noch einmal entfolgt. Musst du noch mal folgen.
Macht ja nichts. Gut. Damit schließen wir jetzt mal den UFC Berlin Teil. Ich hoffe, er war nicht so ausführlich. Wir haben jetzt 2 Stunden.
Genau, wir haben auch noch von der Pressekonferenz getweetet. Ich habe einen kleinen Artikel geschrieben. Da müssen wir jetzt aber, glaube ich, nichts mehr von erwähnen. Nee. Könnt ihr euch gerne auf unserer Seite durchlesen oder auf dem Newsboard oder wo auch immer.
Ja.